Hallo liebe Hörerinnen und Hörer beim Pflaster, dem Podcast zur Entblödung Mitteleuropas. Wir schreiben den 19. März 2014 und außer dem Meisenbichler und dem Schmitzer sitzt hier auf der Couch der Max Min. Und warum der hier sitzt und was der uns Spannendes erzählen wird, erzählt mir wiederum der Christian.
Ja, also wir haben uns gedacht, wir machen heute ein Pflaster über Bitcoin. Aber zuerst müssen wir mal den Max ein bisschen fragen, wer er so ist.
Zuerst mal nur Akustik. Bitcoin, ja?
Ja.
Okay, also so die Online-Währung.
Genau, dieses Geld- oder Buchungssystem.
Okay.
Der Max ist hier sozusagen als Internet-Experte, weil er und als Bitcoin-Benutzer. Und er hat viel Erfahrung damit. Und ja, du bist ja, hast ja schon verschiedene Sachen probiert im Internet, oder?
Worauf spielst du jetzt mit probiert an?
Also, naja, ich meine, keine Ahnung, dein YouTube-Kanal zum Beispiel.
Ach so, ja, ja. Also ich bin sehr aktiv im Internet, sagen wir mal so. Ja. Das ist richtig.
Also YouTube-Kanal mit... Das heißt, mit deinen Liedern, Musikvideos und so weiter.
Genau.
Genau. Und einen Blog hast du auch mal betrieben?
Einige Blogs, ja.
Genau. Einige Blogs, ja. Was waren das so?
Der erste war mein eigener Blog, gomacmusic.de. Da habe ich über das Musikmachen gebloggt. Das dann aber so nach ungefähr einem Jahr eingestellt.
In deiner Eigenschaft als selber Musik?
Als selber Musikmachender, genau. Dann habe ich 2010 einen Blog gehabt, der hat geheißen theipadfan.com. Das war im Zuge des neuen iPads quasi so eine Art Plattform, um ja über das Gerät zu schreiben. Das hat sich dann auch zum ziemlichen Renner entwickelt. Und den habe ich dann mehr oder weniger gemanagt als ja, Betreuer und habe andere Leute für den Blog schreiben lassen. Und den habe ich dann 2 Jahre später verkauft, weil ich mir das nicht mehr wirklich so viel Spaß gemacht hat, das Ganze quasi als Art Buchhalter oder Manager zu machen. Und letztes Jahr habe ich kurzzeitig sehr intensiv geschrieben, Curiosity Watch, wie damals die Curiosity-Sonde am Mars gelandet ist. Ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich mitverfolgt.
Gestern. Ja, 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 klar.
Genau, da habe ich zeitweise
mit dem größten drüber geflogen.
Genau, ja, weil das hat mich einfach so fasziniert. Und das war aber auch wieder nur so ein 3-Monats-Projekt. Also das waren meine 3 Blog-Erlebnisse. Und zusätzlich blogge ich noch ganz, ganz wenig auf meiner eigenen Website hellomaxmin.com. Das ist quasi meine persönliche Musikseite, aber da kommt dann alle bei halben Jahre mal.
Ich glaube, momentan gibt es einen Beitrag dort.
Naja, wenn man die ganzen die Tracks dazu zählt, sind es mehr, aber stimmt, einen Texteintrag.
Ja, vielleicht, wenn es irgendwie geht, möglichst nah bei mir
zu sitzen. Achso, ja, natürlich,
klar. Dann haben wir irgendwie Zuhörer mit glücklicheren Ohren.
Genau.
Oh. Das heißt, du bist von den 3 Menschen, die jetzt um dieses Mikrofon sitzen, derjenige, der tatsächlich mit Bloggen und Internetpublizistik Geld verdient hat, schon einmal in seinem Leben.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Bei mir war es so,
dass du verkauft hast.
Genau, ja. Okay. Ganz richtig.
Ja, bei uns schaut es nicht so aus.
Okay.
Und irgendwann in der Zeit hast du ja angefangen, dich mit also Bitcoins zu benutzen, relativ genau. Früh eigentlich.
Ne? Relativ früh, ja, kommt auf an, wie man es nimmt. Lustigerweise warst ja du, Christian, derjenige, der mich unabsichtlich darauf gebracht hat, weil du mir damals bei einem Konzert im Rehilferplatz den Alternativlos-Blog empfohlen hast. Den habe ich dann angehört und am selben Tag war dort Thema Geld. Und da haben sie eben auch über Bitcoins berichtet. Zwar eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet relativ, sagen wir mal, nicht unbedingt positiv dem Ganzen eingestellt.
Okay.
Aber es hat mich interessiert und seitdem bin ich eigentlich mehr oder weniger der Sache verfallen, sagen wir mal so. Es war 2011, das ist für Bitcoin relativ früh, aber ja.
Was war eigentlich der Kritik die Kritik von denen? War das irgendwie so, dass es irgendwie so ein Das legt sich schon wieder.
Genau, also der Hauptkritikpunkt war, es ist natürlich ganz nett und quasi in der Hacker-Szene ein lustiges Experiment, aber das wird niemals irgendwie Mainstream werden und wird niemals die Funktionen von Geld übernehmen können, weil es einfach einen viel zu kleinen Interessentenkreis hat. Jetzt, 3 Jahre später, schaut die Sache natürlich anders aus. Ne?
Tatsächlich wäre das der eine seltene Fall, wo ich einmal den Fefe nicht deppert finde.
Ja, mit dieser Aussage. War übrigens der Fefe, ja genau, der das sehr kritisiert hat.
Ja.
Ganz richtig.
Warum, also eine Frage hätte ich zu dir und deiner Biografie, wie sie uns bis jetzt geschildert wurde. Und dann hätte ich eine Frage zu diesem. Und zwar, dein Name Max Min, hat der was mit dem Min-Max-Theorem aus der Spieltheorie zu tun?
Nein, gar nichts.
Okay, gar nichts. Das heißt, du willst nicht den Eingeweihten der Spieltheorie sagen, was du für die richtige Lösung hättest.
Schöne Interpretation, aber...
Nein, ist nicht.
Gut. Ist nicht der Fall.
Und dann also... Bitte erklär mir, wie sich das ausgeht, dass Bitcoins eben doch was anderes sind als das Spielzeug von Nerds. Warum, also was spricht gegen diese fefische Anklage?
Dagegen spricht einfach die Realität. Also man sieht, dass Bitcoin sich einfach jetzt über die letzten Jahre hinweg so in der, nennen wir es mal unter Anführungszeichen, realen Welt und realen Wirtschaft ausgebreitet haben, dass es für mich Beweis genug ist, dass es auch außerhalb von Hackerkreisen funktioniert.
Ja, also, weil in gewisser Hinsicht sind wir heute auch angetreten, um diese Frage zu erörtern, und wir wollen mal durchgehen und also durch die Details, wie das eigentlich wirklich funktioniert, worum es wirklich geht, und vielleicht können wir die Frage dann noch einmal beantworten. Weil die Frage ist ja da schon irgendwie so, was ist das Unwohlsein mit dem Bitcoin, dass es... Vielleicht können wir das jetzt schon irgendwie vorwegnehmen. Was fällt?
Also, darf ich mal ganz kurz eingreifen hier? Es würde mich einfach nur interessieren, was ihr beide überhaupt für Bild von dem Ganzen habt. Vor allem du, Stefan, mit Christian habe ich schon ein bisschen geredet. Was, damit ihr noch weiß, auf welchem Stand wir sind.
Tatsächlich, tatsächlich weiß ich nicht viel darüber,
okay.
Aber geh davon aus, dass ich gar nichts darüber weiß, dass der Podcast den Luxus habe, dass du es jemandem ganz von Anfang an erklären kannst. Mich würde zunächst echt interessieren, welchen Nutzen du persönlich daraus gehabt hast, wie du damit angefangen hast oder warum du damit angefangen hast.
Angefangen habe ich deswegen damit, weil es ein irrsinnig interessantes Experiment für mich gewesen ist, weil es eine Währung, also was mich ganz am Anfang fasziniert hat, war die Tatsache, dass das eine Währung ist, die von keinem Staat kontrolliert wird, sondern von quasi den Usern gemacht für die User. Das war das, was mich am Anfang angefixt hat an dem ganzen Thema. Das ist nach wie vor was mich fasziniert an der Sache, aber für mich jetzt nicht das Zentrale, wo ich sage, okay, das ist jetzt der Grund, warum ich Bitcoin verwenden möchte. Ich finde es nach wie vor gut, aber man kann natürlich darüber streiten. Man kann genauso gut auf der anderen Seite sagen, eigentlich schlecht, der Staat weiß besser als die Bevölkerung Bescheid, was für ihn monetär gut ist. Das lasse ich mal außen vor gestellt. Ich habe da natürlich meine persönliche Meinung. Aber das war das, was mir eigentlich am Anfang dorthin gebracht hat.
Und war es tatsächlich für dich in deinen diversen Unternehmungen als Musiker und als Netzentrepreneur zunächst einmal eher Arbeit und Last und Liebhaberei, Bitcoins als Währung einzuführen für deine Sachen?
Last.
Oder was eher, hat es gleich einmal was gebracht, so wie in greifbar was?
Ja, also Last war keinesfalls, was mich einfach interessiert hat. Und es hat... sogar sehr viel gebraucht. Ich habe nämlich Anfang 2011 habe ich von dem ganzen Thema erfahren und habe dann eine Nummer drüber geschrieben, die in Bitcoin-Kreisen relativ gut verbreitet gewesen ist, sagen wir mal so, und habe damals nette 70 Bitcoins an Spenden bekommen,
okay,
die ich leider nicht mehr habe, die heute ungefähr 30.000, 40.000 Euro wert wären. Ne? Hätte ich sie noch. Damals war Bitcoin-Preis ungefähr, ja, sagen wir mal, um die 10 Dollar, 5 Dollar. Heute ist es bei 650. Ne?
Aber es,
also
zu dem Teil möchte ich ja dann später kommen, aber mich würde zunächst interessieren, was das praktisch heißt, wenn jetzt jemand im Jahr 2011 oder im Jahr 2014, 15, ist ja egal, hergeht und mit Bitcoins anfängt. Was bedeutet das praktisch?
Naja, anfangen, also man braucht auf jeden Fall mal, um dort anzusetzen, irgendein Gerät, irgendein Stück Software, mit dem man das empfangen kann. Also ins Internet, entweder am Desktop-Computer, eine sogenannte Wallet runterladen oder am Smartphone eine Wallet runterladen. Das ist ganz einfach wie ein anderes Stück Software installieren. Und innerhalb dieser Wallet kann man dann beliebig viele Bitcoin-Adressen erzeugen. Adresse ist im Großen und Ganzen ähnlich wie eine Kontonummer. Also wenn ich jetzt deine Adresse weiß, kann ich dir an diese Adresse einen beliebigen Betrag an Bitcoins schicken.
Okay.
Wie kommt man jetzt dazu? Gibt es im Groben drei Möglichkeiten. Entweder man kauft dir welche. Du könntest jetzt zum du Beispiel zu mir sagen... Adressen
um reales Geld, also um Euros.
Nein, die Adressen... Bitcoins. Die Adressen generierst du einfach. Das okay. ist wie, du gehst zur Bank und sagst, ich brauche eine neue Kontonummer.
Okay, alles machst klar.
Du. Und dann könntest du jetzt zu mir herkommen und sagen, lieber Max, ich hätte gern Bitcoins, magst du mir welche verkaufen? Da hast du 10 Euro, schick mir doch um den Betrag Bitcoins, was du meinst, dass du mir schicken könntest.
Okay.
Kannst du aber nicht nur bei mir kaufen, sondern kannst du auch bei Online-Börsen kaufen. Gibt es im Internet genug Exchanges, wo man per Banküberweisung oder wie auch immer meist dort sein normales Geld hinbekommt und dann im Gegenzug Bitcoins einkaufen kann. Kaufen, verkaufen. Ja. Ja.
Okay.
Zweite Möglichkeit, du sagst, ich mache irgendeine Dienstleistung für Bitcoin. Ich schreibe Bücher, Artikel, was auch immer ich anbieten kann und es kommt jemand, der bereit ist, dafür Bitcoins zu zahlen. Ist natürlich noch nicht wirklich sehr verbreitet, aber hat exponentielles Wachstum, kommt immer mehr. Weil viele Leute gerne Bitcoins hätten, aus bestimmten Gründen, weil sie es gut finden. Und dritte Möglichkeit, und das ist vielleicht das, was am Anfang ein bisschen verwirrend ist, ist das sogenannte Mining. Das ist, um es ganz kurz nur zu sagen, du kannst auf einem Rechner oder auf einem bestimmten Stück Hardware bestimmte mathematische Aufgaben lösen lassen, die das Bitcoin-Netzwerk sicher machen und bekommst dazu im Gegenzug für diese Rechenleistung Belohnung in Form von Bitcoins. Ganz grob ausgedrückt.
Das ist quasi das Software-Äquivalent von das Edelmetall muss erst den Berge entrissen werden. Und
ja, genau. Ganz richtig. Deswegen heißt es auch Mining, ja.
Wobei, dass das eine ganz schlimme Analogie ist, weil es hat überhaupt nichts mit Edelmetallen oder mit
irgendwas. Ja, ist schon klar, aber es ist quasi die Deckung von einer Währung.
Nein.
Das ist nicht, okay, damit erzählt ihr mir jetzt was, was ich zum Beispiel, da stoßt du schon an die Grenzen meiner Unwissenheit. Ich habe mir das so vorgestellt, reales Geld ist in Gold oder Staatsanleihen gedeckt. Bitcoins sind in Rechenleistung, die irgendwer irgendwo erbracht hat, für diese Operationen gedeckt.
Man kann es ausdrücken, Entschuldigung, sag du
also, ein bisschen. Also es ist ja, erstens ist die Sache, ist Geld gedeckt, ist ja nicht unbedingt eine notwendige Eigenschaft von Geld. Geld muss nur als Zahlungsmittel akzeptiert werden und es muss dahinter eine Institution stehen, die genug Garantie dafür liefern kann, dass dafür immer Güter getauscht werden können.
Die sogenannte Deckung also.
Das ist, wobei sie wird im Wesentlichen heutzutage gedeckt von der Wirtschaftsleistung des gesamten Landes, das ist eine bestimmte
Währung. Vielleicht können wir auf das Thema dann später nochmal zurückkommen.
Lass uns mal von der Geldwerttheorie, aber jedenfalls ist es für mich gut zu wissen, es handelt sich bei diesem Mining nicht um die Deckung des Bitcoin-Werts.
Nein, das ist richtig. Und ganz voraus, als Einleitung in dieses ein bisschen komplexere Thema, muss ich dazu sagen, ohne jetzt überheblich wirken zu wollen, aber das Thema ist, weil es einfach so neuartig ist und so viele neue, Methoden aufbringt, die man vorher nicht gekannt hat, ist in 5 Minuten nicht weder zu erklären noch zu verstehen. Sage ich ganz ehrlich.
Aber es ist tatsächlich so, dass es immer wieder so Leute gibt, die posten, Bitcoin ist das Gold im Internet und das kann falscher nicht sein.
Aber du hast in gewisser Hinsicht recht, denn es heißt auch unter anderem deswegen Mining, weil es schon ähnlich ist wie zum Beispiel Goldschürfen in dem Sinne, dass am Anfang viel geschürft werden kann und das immer weniger wird. Also es ist ähnlich, wie wenn du versuchst, jetzt aus dem Berg das Gold rauszuholen. Am Anfang, okay, hast du deine großen Maschinen und holst einmal die Hälfte von dem Ganzen raus, damit es immer anstrengend. Dann brauchst du mehr Aufwand, um noch das letztliche Goldrestel rauszukratzen und irgendwann ist es dann vorbei. Also es ist so eine Kurve, die sich quasi so einer bestimmten maximalen Menge, und da sind wir schon wieder bei einer nächsten Eigenschaft von Bitcoins, annähert.
Das heißt, es gibt eine bestimmte Menge von Bitcoins insgesamt.
Genau, das ist ganz wichtig. Das ist was Zentrales von dem ganzen System.
Okay.
Und es ist so, Bitcoins gibt es jetzt seit knapp 5 Jahren. Die Hälfte aller Bitcoins ist schon, unter Anführungszeichen, gemeint worden, ist erzeugt worden. Der letzte Bitcoin wird irgendwann im Jahr ungefähr 2140 gemeint werden. Also in den nächsten 140 Jahren kommen gleich viel Bitcoins dazu wie in den letzten 5 Jahren. Also es ist wirklich so eine abflachende Kurve.
Wie wird das alle 2 Jahre ist die Belohnung für das Meinen wird halbiert.
Alle 4 Jahre,
alle genau. Alle 4 Jahre wird sie halbiert.
Genau.
Das verfolgt den Zweck, das?
Also meinst du jetzt die Beschränkung oder die Halbierung?
Die Beschränkung, die Halbierung ist ja die Art und Weise wie. Also
Die Beschränkung ist
mehr oder weniger willkürlich
eigentlich. Ist willkürlich, aber ich meine, man müsste es nicht beschränken. Man könnte sagen, es werden einfach ständig immer gleich viele erzeugt, dann hätte es quasi inflationär.
Das ist im Wesentlichen eine willkürliche Entscheidung der Erzeuger, welchen genau. Sinn die hat und ob genau. Das einen Ausschlag gibt, ob das damit besser funktioniert als mit unbegrenztem Mining oder linearen Mining oder exponentiellen Mining oder so. Das hat noch niemand, also ich glaube nicht, dass da eine gute Antwort drauf gibt.
Nein, also man kann natürlich sagen, es war eine bewusste Entscheidung von dem oder von den Entwicklern, das am Anfang so festzulegen. Ob das jetzt eine politische Entscheidung war oder finanztechnisch oder wie auch immer. Aber sie haben sich offensichtlich dafür entschieden, die Menge zu begrenzen. Man hätte natürlich auch sagen können, es kommen immer über die Jahre hinweg immer gleich viele Bitcoins, werden erzeugt, dann ist es nach oben hin offen. Ist aber nicht so der Fall. Und sorgt dadurch auch, dass es jetzt begrenzt ist, natürlich auch dafür, dass wenn mehr Leute sich für das Thema Bitcoin interessieren und möglicherweise Bitcoins benutzen und besitzen wollen, dass der Preis von einem Bitcoin über die Zeit natürlich steigt. Ne? Weil begrenzte Menge, höhere Nachfrage, äußert sich in einem höheren Preis. Das ist auch der Grund dafür, warum wir jetzt einen Preisanstieg sehen.
Und die Halbierung alle 2 Jahre? Oder
4 Jahre, ja.
Ja, die verfolgt dann natürlich den Zweck, wenn ich das richtig verstehe, dass es eine Motivation gibt für Leute jetzt einzusteigen, weil sie sich ausrechnen können. So wie du gerade von deinen 70 Bitcoins von vor ein paar Jahren gesprochen hast. Das, was ich jetzt meine, das wird in ein paar Jahren der gleiche Betrag schwerer zu erwirtschaften sein für mich.
Würde ich jetzt nicht sagen, dass das die Motivation ist. Es ist vielleicht für Leute heutzutage die Motivation, Bitcoins zu kaufen, weil sie darauf spekulieren, dass das mal mehr wert sein wird. Mhm. Ich würde jetzt nicht dem Entwickler oder dem Erfinder des Systems unterstellen, dass das die Motivation dahinter war, diese Halbierung einzuführen. Das würde ich jetzt mal so nicht sagen.
Ja. Und wir haben jetzt quasi die 3 Arten, wie man an Bitcoins kommt. Entweder ich kaufe sie mit Realweltgeld oder ich benutze es als, ich kriege es in der Eigenschaft als Zahlungsmittel oder ich generiere sie.
Genau.
Und bezahlen zwischen 2 Bitcoin-Wallets ist dann so wie das Herumschupfen von Geld zwischen 2 Konten oder?
Ist im Grunde, ja. Oder wie E-Mail schreiben, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Okay. Wobei wir wollen das jetzt anfangen, weil wir müssen erst einmal anfangen mit der Begriffsklärung. Wir haben angefangen, das erste Wort war Wallet. Was ist eine Wallet?
Eine Wallet ist ein bestimmtes Stück Software, das fähig ist, mit dem Bitcoin-Netzwerk zu kommunizieren und das fähig ist, Adressen zu generieren. Also man kann sich vorstellen, eine Wallet ist eine Sammlung von mehreren Adressen. Du kannst ja beliebig viele Adressen generieren lassen. Du kannst zum Beispiel eine Adresse generieren, die kannst du dann benamsen, meine Einnahmen für den letzten Artikel. Dann gibst du mir die Adresse, ich schicke dir das dorthin. Zack, dann machst du eine neue Adresse für, keine Ahnung, Christian schuldet mir ein Bitcoin fürs letzte Bier. Und hast dann halt irgendwann einmal mehrere Adressen und die sind in einer Wallet gesammelt. Kann, wie gesagt, auf dem Smartphone und sein.
Das Ding redet mit einem Netzwerk, das ähnlich funktioniert jetzt wie zum Beispiel ein Netzwerk von, wenn's Torrents laufen lässt.
Korrekt. Das ist nämlich die nächste wichtige Eigenschaft, dass es dezentral ist.
Die Eigenschaft von Adressen. Also Adressen sind eine Zahl. Und die, mit dieser Zahl, wenn ich nur diese Zahl habe, diese Adresse, dann kann ich die schon mal irgendjemandem weitergeben. Und sagen, schick mir dorthin ein Bitcoin.
Genau, ja.
Die Geschichte ist ja, im Bitcoin, die Adresse hat noch eine zweite Eigenschaft, und zwar, dass du von der Adresse dann neue Weisungen machen kannst.
Genau, ja.
Die Adresse eben aus einer Adresse besteht und aus einem privaten Schlüssel.
Genau, die Adresse ist quasi der öffentliche Schlüssel vom dazugehörig zum privaten Schlüssel, ja.
Genau, wir haben da eine asymmetrische Verschlüsselung, wie sie auch bei E-Mails eingesetzt wird, wie sie bei HTTPS eingesetzt wird.
Genau, das ist ähnlich, ja.
Genau, und mit diesem privaten Schlüssel, das ist ja der ganze Punkt, an der Eigenschaft von einer Adresse ermöglicht mir dann das Geld, was ich auf diese Adresse überwiesen bekommen habe, dann wieder auszugeben.
Korrekt, ja.
Das war eben, also das habe ich ja jetzt auch so verstanden.
Ja, genau.
Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, diese Kryptografie dahinter macht das System extrem, extrem sicher. Wie der Christian schon sagt, jede Adresse hat einen dazugehörigen privaten Schlüssel. Derjenige, der den privaten Schlüssel zu einer Adresse kontrolliert, kontrolliert das Geld oder die Bitcoins, die auf dieser Adresse sind. Es ist bis heute, gibt es keinen dokumentierten Fall davon, dass so ein privater Schlüssel, dass quasi aus der öffentlichen Adresse der private Schlüssel dazu quasi reverse-engineert oder irgendwie gehackt wurde. Das ist kryptografisch im heutigen Stand der Dinge definitiv unmöglich. Was extrem super ist, weil du hast, es kontrolliert niemand außer dir diesen privaten Schlüssel. Es kann kein Staat kommen, keine Bank, keine Nation und sagen, tut mir leid, wir nehmen dir das Geld weg oder wir frieren dir dein Konto ein. Das nein, ist deine eigene.
Also der Staat kann das, was er im Fall von Tresoren auch kann. Er kann sagen, wer der Herr Aufsichtsratsvorsitzende, der Sie mit der Hand im Keksglas erwischt wurden, händigen Sie uns bitte den Schlüssel zum Tresor mit den Keksen aus.
Das kann er natürlich machen, das ist völlig richtig. Ja?
Also es handelt sich nicht um einen irgendwie rechtsfreien Raum, sondern das ist ein Eigentum, das jemand hat, gleich wie jedes andere Eigentum.
Also ja, würde ich jetzt mal so sagen, wie das der Staat sieht, dazu gibt es jetzt noch keine Meinung, aber ist wahrscheinlich so, ja. Klar, und wenn der Staat davon weiß, hast du völlig recht, aber
ja klar, oft den Tresor weiß der muss der Herr Inspektor auch erst im Jagdschuss finden.
Genau. Ja. Aber gut, dann das nächste Problem. Max will mir was überweisen, ich habe eine Adresse erzeugt in einem Wallet. Mhm. Was macht der Max, um mir das Geld zu überweisen?
Ich sage, Christian, schick mir doch mal deine Bitcoin-Adresse, du schickst sie mir per E-Mail oder wie auch immer. Ja. Ich mache Copy-Paste, füge die in Senden an, Feld ein, tippe den Betrag ein, ein Bitcoin, drücke auf Senden.
Innerhalb deiner Wallet?
Innerhalb meiner Wallet, ja.
Okay.
Beziehungsweise andere Möglichkeiten, man kann diese Bitcoin-Adressen natürlich in diese QR-Codes reinkodieren, diese lustigen schwarz-weißen Zebra-Felder und das dann mit meinem Smartphone abfotografieren, dann brauche ich nicht einmal mit die Adresse irgendwie Copy-Pasten, sondern habe das automatisch in meiner Smartphone-Wallet drinnen. Dann drücke ich auf Senden. Und dann kommt das Ding bei dir an.
Da passiert aber einiges dazwischen.
Ja, natürlich. Das ist die Frage, wie weit wir da erst eingehen sollen auf die Technik.
Ja, vielleicht. Ich glaube, nicht ganz rein.
Also tatsächlich, das rein in die Technik bin ich voll dafür in der eher zweiten Hälfte dieser Sendung, weil bevor ich verstehen möchte, dass alles viel komplizierter ist, als ich mir gedacht habe, möchte ich mir was denken.
Okay.
Als Vergleichsgröße, die dann eh zertrümmert werden wird. Weshalb ich ganz gerne an der Stelle jetzt noch fragen würde, wie war denn das jetzt, wie in Japan diese eine Bitcoin-Börse geplatzt ist oder gehackt wurde oder so, ist das dann weg, wie in das Geld ist vergraben, also das physische Geld ist vergraben und vielleicht ist es einfach dem Kreislauf entzogen? Oder können solche Bitcoins überhaupt verschwinden?
Ja.
Das wäre auch interessant für mich.
Also, grundsätzlich können Bitcoins dann verschwinden, wenn der private Schlüssel zu einer Adresse verloren geht, was sein kann. Oder wenn man bewusst eine Adresse generiert, zu der es keinen privaten Schlüssel gibt, weil man, aus welchem Grund man immer das machen sollte.
Also man kann auch Bitcoins verbrennen.
Genau, man kann auch Bitcoins verbrennen. Das heißt, es gibt, der private Schlüssel ist unbekannt, sagen wir mal so. Es gibt ihn zwar natürlich, aber weiß niemand, was der private Schlüssel ist. Also man kann es in diesem Sinne kann man Bitcoins vernichten und sie können verloren gehen. Okay. Was auch immer wieder passiert, weil Leute verlieren ihre Festplatten, wo sie private Schlüssel gespeichert gehabt haben oder vergessen Passwörter zu ihren Computern und so kommen über die Jahre wahrscheinlich schon, kommt eine gewisse Anzahl von Bitcoins weg. Das ist das Erste.
Okay.
Und das Zweite in Sachen, diese lustige Börse hat geheißen Mt. Gox. Das war eine Abkürzung für Magic the Gathering Online Exchange. Das sind so lustige Sammelkarten, so japanische.
Das sind ziemlich coole Sammelkarten.
Ziemlich coole Sammelkarten. Und das allein ist eigentlich schon eine ganz lustige Tatsache. Warum heißt die damals größte Bitcoin-Börse der Welt Magic the Gathering Online Exchange? Deswegen, weil vor ungefähr 4 Jahren der Betreiber dieser, das war ursprünglich eben einfach eine Börse für diese Sammelkarten. Der Betreiber dieser Sammelkartenbörse, der erste gewesen ist, der zufälligerweise Bitcoin entdeckt hat und dann quasi händisch die erste Bitcoin-Börse programmiert hat und das am Anfang über seine Magic the Gathering Online-Seite laufen hat lassen. Und die Börse ist rasant gewachsen und ist mit ihrer eigenen Skalierung nicht mitgekommen. Sie war extrem schlecht programmiert und ist am Schluss einfach unter der eigenen Last zusammengebrochen. Und was man dazu sagen muss, das eigentliche Problem an der Sache ist, das habe ich vorher schon gesagt, wer die Private Keys, also den privaten Schlüssel zu einer Adresse kontrolliert, kontrolliert das Geld. Auf dieser Börse war es so, dass man seine Bitcoins dorthin geschickt hat, die privaten Schlüssel an irgendeine Adresse von Mt. Gox, die privaten Schlüssel waren natürlich beim Betreiber von Mt. Gox. Das heißt, man hat dem Menschen einfach vertrauen müssen. Das war so, als würde ich dem jetzt einfach ein Goldband also geben und sagen...
Man hat ihnen also nicht von der jeweils individuellen Wallet ein Stück Bitcoin hinüberwiesen, sondern man hat ihnen eine komplette Wallet-Adresse gegeben, inklusive privaten Schlüssel.
Nein, stimmt nicht. Man hat
Entschuldigung, der kleine Maxi versucht sich vorzustellen, aber er plagt sich.
Es ist am Anfang ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Aber stell dir das so vor, du händigst einfach jemanden dort 1000 Euro aus, als Schein, und vertraust drauf, dass der mit den 1000 Euro nicht abhaut. Das muss in der Bitcoin-Welt nicht so sein. Weil in der Bitcoin-Welt hast du die Möglichkeit, was jetzt immer wieder jetzt gerade am Kommen ist, dass du, um eine Transaktion zu tätigen, mindestens zwei verschiedene Leute brauchst, die Transaktion signieren, nämlich du selber und der andere. Das ist aber bei Mt. Gox nicht passiert. Also in Wirklichkeit war es so, der Typ, der die Börse betrieben hat, ist höchstwahrscheinlich einfach mit den 700.000 Coins verschwunden. Und hat die, obwohl es offiziell als Hack gilt, ist die inoffizielle Lesart, es wird als Hack präsentiert und er hat jetzt einfach 700.000 bis 800.000 Bitcoins auf der hohen Kante.
Und wo soll er hier reinwechseln, wenn wir wissen, wenn irgendwer plötzlich irgendwo auftaucht mit 700.000 Bitcoins, dann ist doch klar.
Würde, glaube ich, reichen, wenn er mal so jedes Monat nur 500 einwechselt, reicht zum schönen Krösusleben, glaube ich, auf jeden Fall aus. Also.
Okay.
Ja. Wobei hat Mt. Gox auch angeboten, für User ein Wallet zu verwalten?
Ja, das war ja das Problem.
Das haben sie auch angeboten.
Viele Leute, normalerweise ist es so, wenn man auf irgendeiner dieser Börsen seine Bitcoins gegen Euro tauschen will, schickt man das dorthin, dann liegt das dort für kurze Zeit, wird verkauft, gegen Euro, wie auch immer, und man zieht seine Euro ab, oder in die umgekehrte Art und Weise, wenn man Euros gegen Bitcoins verkaufen will, schickt man seine Euros an die Börse, kauft die Bitcoins und zieht die Bitcoins dann sofort auf seine eigene Wallet ab. Das haben viele Leute aber nicht gemacht, sondern haben die einfach quasi auf der Website von Mt. Gox auf deren Servern liegen lassen. Das kann man sich wirklich so vorstellen, die privaten Schlüssel zu der Adresse liegen auf dem Server und können dann natürlich vom Serverbetreiber gestohlen werden. Und genau das ist passiert. Also die goldene Regel, dass derjenige, der den Private Key zu einer Adresse hat, die Adresse kontrolliert, ist einfach von vielen Leuten missachtet worden.
Okay.
Sollte man nicht machen.
Das heißt, es handelt sich eher um einen Fall für die Bankenaufsicht.
Ja, genau. Es war jetzt kein Fehler im Bitcoin-System, sondern es war einfach eine schlechte, shady Company.
Das mit zusammen so. Mit schlechten sozusagen Benehmen der Benutzer.
Genau.
Verhalten.
Wo wir jetzt eigentlich, bevor wir in die
Tiefen... Wobei die andere Sache, die Bitcoins, die sie sozusagen speichern und die noch am Markt sind und noch nicht wieder verkauft sind,
ja,
die haben sie ja auch auf ihrer eigenen Adresse. Ne? Also davon ist nichts verschwunden, oder die waren nie so groß. Oder die
sie nicht verkauft haben, wie?
Nein, ich meine, so Mt. Gox hat ja einen eigenen Bitcoin-Adressen gehabt, Hunderte, wahrscheinlich Tausende. Also die wirklich im Namen der Firma waren und nicht im Namen ihrer
Firma. Genau, Person. Ja.
Christian meint, die wären noch da, oder?
Ja, sind die auch? Die Frage ist, sind wirklich hauptsächlich die Bitcoins der Benutzer, die dort ihre Bitcoins noch geparkt hatten,
ja,
aus Versehen verschwunden? Oder auch noch, weil eigentlich habe ich gehört, die sind Bitcoins, die in Cold Storage waren, die sozusagen...
Ja.
Die sozusagen an einer Adresse waren, wo der Private Key wirklich gut versteckt war. Also die sind dann auch plötzlich irgendwo anders hin überwiesen worden und man weiß nicht mehr, was passiert ist damit.
Ja, ich meine, normalerweise ist Cold Storage der Begriff für eine Wallet, die völlig getrennt ist von jeglichem Internetzugang, die gut verwahrt ist in einem physischen abgesperrten Raum. Das war keine Cold Storage, die bei Mt. Gox dort war. Definitiv nicht, weil sonst...
Aber es waren schon Adressen, die nicht im Namen der User waren, sondern im Namen der Firma.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, okay, wie jetzt die Aufteilung der Coins war, aber ich glaube, es war ungefähr so, also man rechnet Mt. Gox jetzt als privatem Eigentum so um die 100.000, 120.000 Bitcoins zu und der Rest wird dann wahrscheinlich von Usern die Deposits gewesen sein.
Der Großteil von User-Deposits.
Auf jeden Fall der Großteil, ja.
Tatsächlich, für mich klingt es so, bevor wir in die technischen Geschichten gehen, wo sich dann die Abgründe auftun zwischen dem einen Ende der Transaktion und dem anderen, fällt mir schon auf, dass wir hier eigentlich mitten in der Diskussion sind über Sinn und Unsinn der staatlichen Bankenaufsicht, der bürgerlich-kapitalistische Anarchismus, der sagt, was soll der Staat mit einer Währung, das ist privatwirtschaftlich viel besser aufgehoben. Eine Diskussion, die auch am Anfang der Gründung der Vereinigten Staaten gestanden ist, versus, na, das ergibt schon einen Sinn, dass das ein staatliches Ding ist und dass man da Gesetze haben. Das ist eine Diskussion, die nicht so einfach zu führen ist, weil es eben keine eindeutig auszumachenden Guten und Bösen in der Debatte gibt.
Völlig richtig, ja.
Und also mir scheint, das wäre jetzt das praktische Beispiel, dass es eben ohne diese Diskussion nicht ganz geht.
Ja, vor allem ist es auch das, was in der Realität passiert. Weil die Leute, die auf Mt. Gox ihre Coins verwahrt haben, fragen sich natürlich, okay, warum hat in dem Fall nicht der Staat das reguliert oder welche Behörde auch immer, warum ist es möglich, dass derjenige, dem ich vertraut habe, plötzlich mit meinen Coins dahin ist. Das ist dann halt die andere Seite der Medaille. Das ist völlig richtig. Also, man wird sehen, was sich da jetzt daraus entwickelt, weil es gibt momentan verschiedenste Entwicklungen, auch weltweit. Es gibt Staaten, die dem Ganzen sehr positiv im Sinne von, wir lassen es unreguliert, gegenüber eingestellt sind. Singapur beispielsweise, in Asien ist es eher so. USA ist momentan, würde ich mal sagen, neutral, hat am Anfang eher kontra ausgeschaut. Jetzt sehen sie doch, dass sie vielleicht sie die Tür da nicht zumachen sollten, weil da ganz viel Entwicklung gerade rauskommt, ganz viele neue innovative Projekte entstehen. Bei uns in Europa ist es, also in Österreich, ich habe vor 2 Wochen versucht, das Finanzministerium in der Sache zu erreichen und habe nur Antwort bekommen. Das Thema wird EU-weit gerade diskutiert. Wir können Ihnen keine Auskunft dazu geben.
Also ich wollte wissen, du wolltest also wissen, ob du Steuern zahlen musst darauf.
Genau. Erstens mal, wenn ich sie verkaufe, muss ich dann Umsatzsteuer drauf zahlen oder nicht, wenn ich es gewerblich mache, oder muss ich Einkommensteuer zahlen, wenn ich sie gegen Euro wieder verkaufe und dadurch einen Gewinn lukriere, solche Dinge. Ne? Auf jeden Fall ist es bei uns so, dass man ohne weiteres Bitcoins verwenden kann. Da gibt es kaum einen Staat auf der Welt, der das wirklich verbietet. Es gibt welche, aber darüber braucht man sich keine Sorgen machen, wie es jetzt von der Jurisdiktion behandelt wird und vom Finanzministerium. Das ist in jedem Land halt sehr unterschiedlich und da muss man auch am Anfang jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit dem, was man tut.
Also für mich, also ich bin wie gesagt ein ausgesprochen rotziger Laie. Mhm. Aber für mich klingt das relativ eindeutig. Es handelt sich um ein Devisengeschäft, also musst du deine Einkommensteuer zahlen auf Gewinne und fertig. Also wenn es sind Devisen.
Kann ich auf jeden Fall damit leben.
Also das wäre die Auskunft, die ich aus der Hüfte schießen würde.
Ja.
Es gibt diesen eigenen Absatz da in der Steuererklärung. Devisengeschäfte.
Also ich würde sagen, es ist, ja, ich kann dem was abgewinnen, aber ich sehe das so ein bisschen wie Welle-Teilchen-Dualismus von Licht. Oder wenn man das umlegen möchte, das ist auch Betrachtungsweise. Ja. Es kann als Devise gesehen werden, Bitcoin, aber es gibt die Schublade noch nicht, wo man sie jetzt reinstecken kann. Es gibt im Finanzamt nicht den Ordner, wo man Bitcoin ablegen kann, weil es so viel mehr ist, weil es einfach ein neues Finanzinstrument ist, das es bis jetzt einfach noch nicht gegeben hat.
Okay. Und ich glaube, damit sind wir dann langsam an dem Ort, wo die Abgründe sich auftun und wo ich das Handtuch werfe und es hoffentlich
bei euch landet. Ich glaube nicht, dass es das noch nicht gegeben hat, dieses Werkzeug. An und für sich Es ist ein dezentrales Buchungssystem. Und das hauptsächlich das macht, Werte von einem Konto auf ein anderes Konto zu verschieben. Und das ist der Hauptdienst von diesem Dienst. Der Wert von diesen Zahlen, ich weiß nicht, der ist...
Aber was hat es da bis jetzt schon in der Richtung gegeben?
Bankkonto.
Das ist nicht oder dezentral.
Postanweisungen.
Nein, die frühen Bankkonten waren schon dezentral, also die ganz frühe Geschichte, also so über die Touren- und taxische Post, wenn ich jetzt meine Geschichte der frühen Neuzeit noch halbwegs plausibel
im Kopf habe. Ja, das Dezentrale hat es noch nicht gegeben, aber Überweisungssysteme. Quasi
ein Ort war, wo du Geld in ein Kuvert tun hast können.
Verstehe.
Und die Post ist dafür gerade gestanden.
Der große Unterschied zwischen dem damaligen System und dem heutigen System ist der folgende. In der großen Poststation ist ein großes Buch und in dem großen Buch steht drinnen, wer was hat. Heute ist es so, und das muss man vielleicht auch noch erklären, jeder Bitcoin-Benutzer hat das große Buch bei sich liegen. Da stehen alle Transaktionen drin.
Wie alle?
Alle Transaktionen, die jemals passiert sind. Und das ist der Grund, warum jeder jedem oder niemand vertrauen kann, weil in jedem Buch von jedem User alle Transaktionen drinstehen. Jeder schaut immer nach, die Transaktion, die ich jetzt gerade sehe, stimmt die? Hat derjenige überhaupt das Geld? Ich schreibe meinem eigenen Register nach. Okay, stimmt. Stefans Adresse besitzt das. Ist in Ordnung.
Das heißt,
das ist der große Unterschied.
Das heißt, das ist also nicht so sehr hauptsächlich dezentral, das ist hauptsächlich eine komplette Offenlegung aller Konten vorhanden.
Ja, genau, aber das hat ja mit Zentralisierung oder Dezentralisierung.
Ja, eben, das immer ausrechnen.
Mir die vordringliche Eigenschaft. Genau.
Das kann sich jeder immer ausrechnen, wie viel eine bestimmte Adresse gerade hat.
Und das ist nicht etwa etwas, das ich im Internet nachschlage, wo ich dann wieder fremde Leitungen benutzen muss, sondern das gehört zur Wallet quasi dazu.
Wenn man eine richtige Full-Node-Wallet betreibt, dann ist es so. Was heute nicht alle machen, weil diese Datenbank, dieses Buch, dieser Register, diese ewige Liste der Transaktionen natürlich sehr groß wird. Momentan hat sie ungefähr schon 17 Gigabyte.
Wobei, de facto, man muss nur sagen, wenn ich eine Bitcoin-Adresse bei Google eingibt, kann natürlich durchaus sein, dass eines von diesen Diensten, die Bitcoin verwalten und da auch Visualisierungen und so Daten anbieten, dass ich einfach die Webseite von dieser Bitcoin-Adresse sehe und dann einfach auch die Balance sehe.
Genau. Ja. Also man muss sagen, du hast das völlig richtig gesagt, diese Datenbank ist völlig transparent. Ohne das wird Bitcoin nämlich auch nicht funktionieren.
Das ist zum Beispiel für mich die viel interessantere Auskunft als es ist nicht staatlich, es ist dezentral, es ist sicher.
Eben, es gibt nur einige Aspekte. Ne?
Das ist völlig okay.
Und das ist nämlich auch deswegen interessant, weil ja eigentlich in den Medien und in den Köpfen derer, die sich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigen, Bitcoin eher als was wahrgenommen wird, das anonym ist, wo man sie verstecken kann dahinter, was im Grunde überhaupt nicht der Fall ist. Also man kann, wenn man möchte, anonym bleiben, aber deswegen nämlich, weil eine Adresse nicht von vornherein mit einem Namen verknüpft ist, sondern eine Adresse ist einfach eine lange String von Nummern und Zahlen. Und innerhalb des Buches steht dann drinnen, es kommen jetzt 2 Bitcoins von Adresse XY, lange Nummer von Zahlen, an die andere Adresse. Und das ist alles nachvollziehbar. Aber sobald ich irgendwann einmal irgendeine Adresse mit deinem Namen verknüpfen kann, kann ich die ganze Reihenfolge dann danach nachverfolgen.
Und das kann ich, weil was passieren könnte?
Weil zum Beispiel auf der Pflaster-Webseite jetzt eine Bitcoin-Donation-Adresse ist und ich natürlich weiß, dass die von euch kommt. Jeder kann nachschauen jetzt, wenn er möchte, kann eure Adresse einfach eintippen, weil diese Datenbank ja öffentlich ist, kann eure Adresse eintippen und kann sehen, so und so viele Bitcoins sind dahin gelangt. Kann dann auch weiter nachvollziehen, wohin diese Bitcoins geschickt worden sind, falls ihr die selber mal ausgeben solltet, an welcher
Adresse. Aber in dem Moment, wo ich diese Bitcoins, die ich da gekriegt habe, weil die sind nachvollziehbarweise zufällig 2 an der Zahl sind, und wenn man sieht, okay, die sind von da nochmal anders gewandert. Aber in dem Moment, wo sie dann dort sind, ein Marshall haben sie nicht, oder? Also es sind nicht...
Ein Marshall haben sie nicht, aber man muss davon ausgehen, dass es diverse Agenturen mit 3 Namen, mit 3 Buchstaben gibt, die so einen Blick von oben haben, die möglicherweise sie aus verschiedenen Informationen, die man frei im Internet findet, einfach Sachen zusammenbasteln können, Verbindungen herstellen, die wir als Einzelpersonen möglicherweise nicht machen können. Also um es kurz zu machen, das Bitcoin-System ist alles andere als anonym. Okay. Was meiner Meinung nach ein Problem ist, man könnte es anonym machen und der Erfinder oder die Erfinder haben es verabsäumt, das von Anfang an einzubauen. Das ist meine persönliche Meinung.
Ehrlich gesagt, glaube ich,
könnte man das anonym machen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein Konzept, das heißt CoinJoin, oder da gibt es ZeroCoin, das sind Entwicklungen, die es erst im letzten Jahr gegeben hat.
Vielleicht, der guten Ordnung halber, weil, damit wir eins nach dem anderen quasi haben. Das Thema mit der Anonymität könnten wir jetzt abarbeiten und darüber reden, wie gut oder schlecht das wäre. Oder wir könnten jetzt in diese Abgründe gehen, die du vorher, Christian, angesprochen hast.
Ja. Also ich würde das schon sehr schön finden.
Ich würde da gerne noch über die Anonymität reden, aber jetzt bin ich so weit, dass ich glaube, folgen zu können, wenn ihr über das redet.
Okay. Also genau, eine Überweisung. Max überweist mir etwas. Du hast schon gesagt, du tippst das ein. Was passiert? Was macht dein Programm?
Mein Programm macht das erstes Mal, schaut mal überhaupt nach, ob auf der Adresse, von der aus ich das überweisen will, überhaupt was sich irgendwelche Bitcoins befinden. Wenn dem so ist, dann wird eine Transaktion einmal generiert. Das ist einfach nichts anderes als, ja, jetzt in Pseudosprache übersetzt, bitte nimm so und so viele Bitcoins, die auf diese Adresse als Eingang einmal verzeichnet worden sind, und schicke sie als Ausgang an Christians Adresse. Mhm. Nimm den privaten Schlüssel und signiere mit dem privaten Schlüssel eine Nachricht. Und das ist dieses kryptografische Prinzip dahinter. Man kann mit einem privaten Schlüssel eine beliebige Nachricht, das muss jetzt nicht unbedingt eine Bitcoin-Transaktion sein, das könnte eine Nachricht an dich, eine Klartext-Nachricht sein, kann ich signieren und du kannst anhand des, jeder im Netzwerk kann anhand des der Bitcoin-Adresse nachvollziehen, ob du das mit dem privaten Schlüssel signiert hast oder nicht. Das heißt, nur ich als Besitzer des privaten Schlüssels kann die Nachricht, gib die Bitcoins aus für diese spezifische Adresse signieren. Gut, dann mache ich das, oder eigentlich die Wallet-Software macht das, und schickt es dann aus an die Nodes, mit denen sie verbunden ist. Das heißt, das sind einfach andere Benutzer,
wie in einem Torrent-System. Vielleicht sagen wir solche Wörter, weil wir doch hier nur ein Audio, kein audiovisuelles Medium sind, sondern wirklich nur ein auditives. Sagen wir nicht Nodes, sondern sagen wir Knoten.
Knoten, genau.
Damit die Hörerinnen und Hörer mitkommen. Also das wandert dann nicht direkt an den Christian, sondern das,
genau,
wandert
das wandert an
Knoten.
Man ist plural. Man ist ständig mit 8, 10, 15, 20 Knoten verbunden.
Wie in einem Torrent-System.
Und das ist, diese Knoten sind nichts anderes, einfach andere Benutzer vom Bitcoin-System.
Okay. Aber jetzt nochmal zurück, das Wort Transaktion ist total wichtig, weil eigentlich besteht Bitcoin nur aus Transaktionen.
Genau, das ist völlig richtig.
Das ist auch das Wort und das benutzen wir jetzt. Weil eine Transaktion, du hast schon gesagt, es wird nachgeprüft, welche Bitcoins du schon hast, um sie dann sozusagen an eine anderen Adresse zuzuweisen, einer neuen. Mhm. Das Überprüfen, welche Bitcoins du schon hast, das ist ja eine tricky thing. Weil eigentlich heißt das ja nur, gibt es Transaktionen auf deine Adresse, die noch nicht schon wieder ausgegeben sind.
Genau, ganz richtig. Also diese... Vielleicht
das große Buch hat sich gemerkt, es gab Transaktionen auf seine Adresse, genau, auf die Adresse X. Das große Buch hat nirgends stehen, auf der Adresse X liegen jetzt gerade 5 Bitcoin, sondern es hat sich gemerkt, es gibt die Transaktionen im Werte von 5. Und anlässlich des Ausgangs, der Transaktion des Ausgangs, schaut das große Buch nach, schaut das Netzwerk nach.
Ja, so auf die Art, okay, genau.
Genau.
Ja. Das große Buch hat übrigens einen Namen und heißt Blockchain. Und zwar,
Blockchain. Das ist ganz wichtig, aber die Transaktion ist fast noch wichtiger.
Ja, klar.
Also, die Geschichte ist nämlich, was das Bitcoin-Netzwerk leisten muss, vorwiegend, ist, dass Transaktionen nur von dem gemacht wurden, der auch wirklich den privaten Schlüssel hat und dass nur Bitcoins weitergeleitet werden, die durch andere Transaktionen in diese Adresse eingekommen sind und
noch nicht ausgegeben
dass diese noch nicht ausgegeben worden sind.
Vielleicht
Darf ich kurz fragen, nur dass ich, wenn ich glaube, jetzt etwas verstanden zu haben, bitte sagt's ja. Sind diese Dinge, die dann an die anderen Knoten weitergehen, dieser Transaktionsvorgang, dieses Nachprüfen und Absichern, Das ist das Zeug, was nicht tatsächlich in irgendwelchen anderen Wallets passiert, sondern das sind die Rechenprozesse, durch die Bitcoins gemeint werden.
Leider nicht. Es wäre schön gewesen.
Schade.
Es hat schon was, es hat schon was damit zu tun.
Es hat was damit zu tun, aber die eigentliche Rechenleistung ist für eine andere Aufgabe, auf die können wir vielleicht auch noch kommen.
Schade.
Ja, da müsste man wohl kommen auch noch.
Ja.
Aber der Punkt, ich habe mir das, mal angeschaut, wie eine Transaktion aufgebaut ist. Und zwar, eine Transaktion hat mehrere Eingänge oder beliebig viele eigentlich, genau. Wo Transaktionen zusammengesammelt sind auf die Adresse, von der aus jetzt da Überweisungen getätigt werden müssen. Diese Transaktionen werden aufgelistet und die müssen zusammengezählt wenigstens mehr sein als die Transaktion, größer oder gleich, ja.
Größer oder gleich, genau.
Größer oder gleich als die Transaktion, die ich letztendlich tätigen will. Die Transaktion auf der anderen Seite, was dabei rauskommt, können auch mehrere Ausgänge sein.
Genau.
Also ich kann alte Transaktionen zusammenfassen und die an mehrere Ausgangsadressen überweisen.
Das heißt, ich kann einfach sagen, ich überweise 1 Euro hier, 1 Euro da, 1 Euro dort.
Genau. Das muss ich nur immer, dass das Wichtige ist, alles, was links reinkommt, muss auch rechts wieder rauskommen.
Das ist
der Betrag muss gleich bleiben.
Es gibt also keine überzogenen Konten.
Das gibt sowieso nicht.
Das gibt sowieso nicht.
Das ist erfreulich und sympathisch.
Das, was der Christian vielleicht gemeint hat, es ist nicht so, dass jetzt in dem großen Blockchain-Buch oder in der großen Datenbank jetzt drinnen steht, Stefan Schmitzer besitzt 7 Bitcoins und Christian Meisenbichler 9 Bitcoins, sondern es ist einfach eine Auflistung vom Urknall der ganzen Sache oder vom sogenannten Genesis-Block, das war der erste Block in dieser Blockchain, eine chronologische Auflistung, was, wann, von welcher Adresse an welche Adresse irgendwann einmal überwiesen worden ist. Das hat auch die Auswirkung, dass wenn man das erste Mal einen Bitcoin-Client installiert und der sich diese Blockchain runterlädt, dass er einmal vom Anfang von der ersten Transaktion bis zur letzten alles durchrechnen muss, um zu schauen, welche Bitcoin-Adresse hat eigentlich wie viele Bitcoins. Weil so dieser Verlauf von der ersten Transaktion über die nächste bis zur aktuellsten, jeder einmal durchdenken muss und dann weiß er so, und jetzt weiß ich den Stand der Dinge, welche Adresse besitzt wie viel.
Okay.
Ja?
Ja. Ja.
Perfekte Bußhalter kennt kein Radiergummi.
Spielt sie zufällig Dwarf Fortress?
Nein. Weil hast du einen guten Vergleich oder was?
Ja, nein, aber im Dwarf Fortress ist es so, wenn ich einen Zwerg, und Sven ist noch der größte Znichtel ist, zum Buchhalter abkommandiere und dann muss ich ihm einen Raum und einen Tisch hinstellen und dann sitzt und ich sage ihm mit höchster Genauigkeit alles durchzurechnen, dann sitzt er da drinnen lang.
Ja.
Und irgendwann weiß er alles. Irgendwann du machst das, damit du alles weißt, wie viele Schafe und wie viele Ziegen und alles. Und das hast du erst durch sein Rechnen. Aber danach, selbst wenn der gestorben ist, selbst wenn der aus irgendeinem Grund stirbt, keine Ahnung, Goblins, Elefanten, Hungersnot, weißt du danach weiterhin auch alles im genauesten Detail.
Genau so ist es.
Weil er, so die Annahme der Spieler, also die Erklärung der Spieler dafür, einen Zustand absoluter Erleuchtung erzielt hat und die Zukunft perfekt vorausgesehen hat.
Also die
von dem
Zukunft.
Zeitpunkt aus, wo er da gesessen ist und das ausgerechnet hat,
okay,
der Buchhalter. Das heißt, deswegen weißt du dann noch in seiner Zukunft, 20 Jahre Spielzeit später,
sieben Schafe. Da hört die Analogie vielleicht auf. Vorher hat es noch gestimmt. Ja, das ist es so, am Anfang rechnet einfach die Software bis zum Standpunkt jetzt einfach alles durch. Und dann empfängt sie ja aus dem Netzwerk ständig neue Transaktionen, neue Blöcke, fügt die quasi dazu und weiß dann immer den aktuellen Stand der Dinge. Okay. Ne?
Und was du vorhin erzählt hast, Cold Storage, also sprich, ich nehme den Computer vom Netz, auf dem was drauf liegt, den muss ich nachher wieder anschließen, dann muss er sich erstmal wieder anstrengen, dass er die Blockchain weiterleitet oder.
Genau. Du kannst immer ausrechnen, wie viel du hast, du kannst nur nichts überweisen, wenn du das in Cold Storage. Du kannst das nicht ausgeben, wenn du
dann. Ich habe quasi die Blockchain ist ja auf dem gleichen Rechner wie
die Blockchain ist immer überall.
Du brauchst, um eine Adresse zu generieren, wenn du sagst Cold Storage, keine Blockchain. Du brauchst nicht einmal einen Computer. Du kannst, das ist nämlich das Interessante an.
Jetzt beginne ich wirklich verwirrt zu werden.
Ja. Du könntest jetzt hier, und das ist das, was ich manchmal mache, also grundsätzlich ist es so, der Private Key ist nichts anderes als eine 256-Bit-Nummer.
Ja, ohne Computer wird es aber schon schwierig.
Ich würfel meine Private Keys.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Du musst... Wie geht es am besten an? Um es nicht so viel verwirrend zu machen. Du brauchst einen Private Key und anhand des Private Keys kannst du dir die öffentliche Bitcoin-Adresse errechnen. Die sind immer untrennbar miteinander verbunden.
So weit, so
gut. Aber das machst du auch nicht mit dem Taschenrechner.
Das mache ich nicht mit dem Taschenrechner, da hast du recht. Das stimmt, da brauchst du einen Computer dafür. Du brauchst aber keinen Computer, um den Private Key zu generieren, denn der Private Key ist nichts anderes als eine zufällige Nummer von 0 bis 2 hoch 256.
Bloß ist der Private Key verbunden, also gehört, der ist nicht für eine Transaktion, sondern der gehört zu einer Adresse.
Genau, der ist für die Adresse.
Der ist nicht, das ist auch interessant, der ist nicht für eine Buchung, nein, der ist die eine Hälfte von einer Kontonummer.
Ja, der ist quasi der geheime Teil, den du brauchst, um das Geld auszugeben. Und das Schöne an der Sache, und das ist dann eigentlich Cold Storage, wenn man davon redet. Ich könnte jetzt hier beispielsweise entweder am Computer oder wenn ich jetzt dem Zufallsgenerator am Computer nicht vertraue, einfach hier eine Nummer machen, 256 mal eine Münze flippen und einfach aufschreiben, was kommt raus, Kopf oder Zahl, Kopf ist 0, Zahl ist 1. Dann habe ich 256 Ziffern nebeneinander und das ist dann schon ein Private Key für eine Adresse. Hat noch nie das Internet gesehen. Keiner weiß um den Private Key.
Gibt's wohl vielleicht schon.
Gibt's vielleicht schon, aber 2 hoch 256.
265 ist 256.
256 ist extrem, extrem groß. Die Zahl ist so groß, dass man sie sich einfach nicht vorstellen kann.
Okay.
Also es gibt dazu Analogien, aber ja. So, und anhand dieses Private Keys kann man sich dann die dazugehörige Adresse errechnen. Das könnte man theoretisch mit der Hand machen, aber da sitzt man, glaube ich, eine Woche. Also nimmt man vielleicht lieber einen Computer, der aber einfach nicht am Netz ist. Sondern
ist die Größe von Private Key fix? Für Bitcoins?
Wie meinst du die Größe? Die 256 Bit, die ist fix, ja?
Die ist fix, genau. Okay. Ist nicht sehr groß für asymmetrische Verschlüsselung eigentlich. 256 Bit ist eher klein.
Ja, ich meine, es geht inzwischen schon bis 1024, das ist richtig. Aber es ist alles... Du musst dir einfach vorstellen, du hast die Möglichkeiten von 0 bis 2 hoch 256. Und da gibt's extrem viele Private Keys.
Ist der Grund, warum die Menge der Bitcoins beschränkt ist, darin begründet?
Nein.
Das hat damit gar nichts zu tun.
Geht. Ich habe das kapiert. Ah, schade.
Weiter. Ja. Aber das ist das Schöne. Ich kann mir quasi also jetzt die Adresse, auf die ihr Bitcoins empfangen möchte, sagen wir mal, errechnen oder selber würfeln und weder dieser Private Key noch sonst irgendwas Geheimes hat jemals das Internet gesehen. Kann ich aber die Adresse dem Christian geben und sagen, überweis mir bitte jetzt dort 100 Bitcoins drauf. Kann sie auch empfangen, ohne
dass sie... Du musst ja schon sicher sein, dass du wirklich zu der Adresse den Private Key hast.
Ja, klar.
Naja.
Das heißt, du musst vorher zumindest einmal austesten, ob es nicht genau diese Adresse zufällig schon gibt.
Nein, das...
Was ich jetzt nicht machen würde, weil die Chance, dass uns drei Asteroiden hintereinander mit... Währenddessen wir den Lottogewinn am Fernseher bejubeln, dass das passiert, ist einfach tausendmal höher.
Es gibt mittlerweile schon wahnsinnig viele Technologien, die einfach darauf vertraut, dass solche Kollisionen nicht passieren und die funktionieren großartig.
Unser Vergleichszeitraum ist zu kurz für meinen Geschmack. Also wenn das nochmal 2000 Jahre läuft, das ganze Werkel.
Kein Problem. Wurscht,
gut. Ja, 2000 Jahren ist es vielleicht was anderes.
Wie dem auch sei. Ja. Okay, das heißt, du könntest theoretisch mit deinen Fingern und einem Abakus als Hilfe dir einen Private und einen Public Key rechnen, dann hast du auch noch kein Wallet. Das heißt, du bist auch nie jetzt irgendwie angekommen.
Genau.
Das heißt, der Christian würde dann quasi, wenn jetzt der Christian der Überweiser von einem Bitcoin an dich wäre, würde dieses eine Bitcoin ins Blaue schießen an ein nicht existentes Wallet. Das würde dann in der Blockchain aufscheinen.
Genau.
Und irgendwann würdest du dich anmelden, würdest ein Wallet aufmachen mit dieser Adresse, die du ihm geben würdest, sozusagen.
Verstehe genau.
Das
richtig?
Würde den Private Key. Und siehe da, das Blaue, in das Christian geschossen hat, da war eine Insel.
Richtig. Das ist nämlich. Ha! Du hast es verstanden, weil das
ja, ist das Interessante. Es war vielleicht nicht eine Insel, sondern es war schon immer an der Adresse,
die
das
genau.
Ist schon klar. Genau. Nur jetzt kommt er und kann es wieder ausgeben.
Aber das ist das Interessante.
Ist schon klar. Ja. Das heißt, okay, alles klar. Das heißt, das System
Die Sache ist aber auch, wenn jetzt der Dieb in deine Wohnung kommt und den Zettel, wo du diesen Private Key jetzt dir abgeschrieben hast oder aufgeschrieben hast, wenn der dann hat, geht er nach Hause, importiert den in seine Wallet und seine Bitcoin-Software ist dann fähig, die Bitcoins auszugeben.
Ja, okay.
Aber lassen wir das auch einmal dahingestellt.
Das letzte Schöne bei der Transaktion, um das noch fertig zu machen.
Genau, da waren wir
eigentlich. Du hast mehrere Ausgänge. Wenn jetzt die Summe der Eingänge nicht zusammenpasst mit dem Summe, die du an eine bestimmte Adresse überweisen willst, überweist du dir einfach den Rest dir selber zurück.
Genau.
Du kannst nur ganze Transaktionen, die eingegangen sind, zerstören, um eine neue Transaktion daraus zu machen. Und damit du das Restgeld nicht verlierst, überweist du es an dich selbst.
Genau. Das sind dann sogenannte Change-Adressen.
Das heißt, ich kann nicht sagen, ich kriege 5 Bitcoins vom Christian und überweise 3 an den Max weiter. Es geht nicht so, 5 kriegen, 3 hergeben, sondern 5 kriegen und dann sage ich, ich gebe 3 her. Das schaut dann so aus, der nimmt die 5, haut sie irgendwo ins System und 2 kommen dann wieder zurück.
Genau.
Ja, oder sozusagen, ja, du musst, ja, eigentlich schon.
Also
ja.
Ich vertraue jetzt dem, der vertrauenerweckend nickt und nicht im Zweifel.
Okay, die Geschichte ist, eine Transaktion hat mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge. Das ist halt irgendwie wichtig zu merken, dass das kein Ding
ist. Genau.
Okay, cool.
Und das ist ganz spannend. Und was passiert dann mit der Transaktion, nachdem sie erzeugt ist?
Liebe Hörerinnen,
also zusammengerechnet
Christian ist. Christian kriegt Augenbrauen.
Ja, du musst, also zunächst einmal die Transaktion, du selbst behauptest mal, dass die Transaktionen, die dadurch ausgegeben werden, dass die gültig sind, ja?
Genau, ja.
Behauptest du mal und versuchst zu überprüfen, was sonst funktioniert, würde das sowieso nicht ankommen, ja? Dann musst du diese Eingangsadressen, also die Eingangstransaktions, wie sagt man da? Signaturen oder Adressen, eigentlich Signaturen, und in ein File schreiben, in so ein Stück, also in
eine Datei,
ja. Eine Datei, Ausgangsadressen reinschreiben und das signieren.
Ja.
Mit dem privaten Schlüssel. Und was passiert dann?
Dann schickst du das an die Knoten weiter, die mit dir verbunden sind. Und jetzt passiert Folgendes. Alle Knoten können ja anhand deiner Signatur überprüfen, ob du berechtigt warst, diese Transaktion zu signieren. Das ist nämlich das Schöne. Man kann leicht feststellen, ob jemand was signiert hat, nur anhand des öffentlichen Schlüssels, also der Adresse und der Signatur. Jeder kann nachvollziehen, war dieser oder jener Client wirklich im Besitz des privaten Schlüssels oder nicht. Wenn dem so ist, dann ist es eine valide Transaktion. Dann wird auch noch überprüft, jeder Client schaut dann oder jeder Knoten schaut dann in der Blockchain nach, stimmt es, dass das, was dort reingegangen ist in die Transaktion, dass das noch nicht ausgegeben worden ist, weil das steht ja alles in der Blockchain, das ist ja der Stand der Dinge. Und wenn das beides zutrifft, dann sagt er, okay, passt, und leitet es an den nächsten Knoten weiter. Und so verbreitet sich die Transaktion dann innerhalb von ein paar Sekunden im ganzen Globus.
Bis sie dann irgendwann zufällig dort ist, wo sie hinkehrt.
Bis sie zufällig dort ist, genau. Und dann sagt irgendwann einmal nach 1000 Durchläufen die Wallet-Software von demjenigen, der das empfangen sollte, sagt dann, bing, du hast einen Bitcoin empfangen, geht normalerweise so in Sekunde wie E-Mail-mäßig, so auf die Art.
Und im Fall von, du hast das auf dem Küchentisch zusammengeschrieben und das
macht nicht bing.
Sondern fliegt so lang um den Erdball, bis du irgendwann einmal das erzeugst.
Nein, das, ob du jetzt nachschaust oder nicht, ist völlig egal, sondern alle wissen es einfach und schreiben es früher oder später dann einmal in ihre Datenbank, in die Blockchain rein. Es müssen ja nur alle wissen, dass deine Adresse so und so viele Bitcoins besitzt, unter Anführungszeichen. Ob du jetzt nachschaust oder nicht, ist völlig egal. Erst in dem Zeitpunkt, wo du dann die ausgeben möchtest, muss deine eigene Software wissen, ja, es stimmt, und alle anderen, meine Adresse darf das ausgeben.
So, und jetzt erklär mir bitte noch einmal, wie der Typ mit 700.000 Bitcoins abhauen hat können. Das geht sich jetzt nämlich nicht mehr aus.
Das war ganz einfach. Alle überweisen ihm auf eine Adresse ihre Bitcoins, weil sie einfach lustig sind.
Ja, warum, und jetzt haben wir da diese Adresse und die hat 700.000 Bitcoins.
Genau.
ja, jetzt kann ja jeder nachschauen, okay, genau jetzt werden 500 Bitcoins darunter genommen. Das kann ja jeder wissen.
Das kann jeder wissen.
Gut, und irgendwo auf der Welt wird zum Zeitpunkt X, werden gerade zu diesem Zeitpunkt 500 Bitcoins in Dollar gewechselt.
Man kann natürlich versuchen, da irgendwie forensische Schlüsse herzustellen, das ist schon klar.
Du willst mir jetzt aber nicht sagen, man könnte versuchen, sondern du bist du schon bewusst, dass da wahrscheinlich Leute sehr konkretes Interesse dran haben.
Definitiv, das wird gemacht, ganz klar.
Und wenn man da Neuigkeiten wissen wollte, wo müsste man, also gibt es da sowas wie die Bitcoins Bulletin Boards und so, wo man da lesen also, kann?
Es gibt zwei wichtige Sachen. Das erste ist mal Reddit, falls du das was sagt.
Zu meinem großen Missvergnügen ja.
Okay, und da gibt es eben einen Subreddit, der sich Bitcoin nennt. Da kriegt man haufenweise News drüber. Das ist ein ganz, ganz aktiver Subreddit. Und dann gibt es ein großes Forum, das nennt sich bitcointalk.org. Das ist eigentlich das Bulletin Board für Bitcoin. Und da gibt es unendlich viele Spekulationen, Analysen. Weil es ist ja das Schöne, dass eben diese Blockchain öffentlich ist, dass auch die Adressen bekannt sind von dem Betreiber dieser Mt. Gox Börse. Und natürlich, es gibt hunderte Theorien zu dem Thema.
Das heißt, man könnte theoretisch warten jetzt quasi alle nur, dass von der Adresse Geld runtergenommen wird.
Es sind, die Adresse ist vor ein oder zwei Wochen aufgesplittet worden in kleinere Adressen, in 5000 Bitcoins, die wiederum weiter aufgesplittet worden sind in 500 Bitcoins Adressen und jetzt hat man sich das Ganze natürlich schon verzweigt. Jetzt weiß man nicht, was war das. Das Problem ist, du kannst zwar nachvollziehen, was ist mit den Bitcoins passiert, aber du weißt nicht, wer hat das veranlasst. War das jetzt der Betreiber selber? War das ein Hacker, der offiziell die Börse gehackt hat? Das ist das eigentliche Problem.
Okay, cool.
Also man muss diese Adressen immer so betrachten, dass sie eben pseudonym sind und nicht anonym. Das heißt, du kannst, eine Adresse hat immer einen bestimmten Namen, sagen wir mal so, oder hat eine bestimmte Nummer, aber die ist nicht immer mit einer Person verknüpft, sondern es ist einfach quasi nur ein Tag und erst dann, wenn du diesen Tag auf eine Person draufkleben kannst, dann weißt du, wer dahinter steckt.
So, und jetzt erzählst du mir, wie das gedacht, was, an was du gedacht hast, wie du gesagt hast, anonymisieren wäre schon fein. Gibt es dann
sozusagen naja,
das Äquivalent vom Tor?
Das, ja. Ja und nein. Also erstens mal kann man das Bitcoin, kann man seinen Bitcoin-Client über das Tor-Netzwerk laufen lassen. Das heißt, die eigene IP-Adresse ist da einmal verschlüsselt. Mhm. Zusätzlich dazu gibt es aber Ansätze, wie man die Transparenz der Blockchain verschleiern kann oder sagen wir mal so, die Geldflüsse von Adressen verschleiern kann, aber trotzdem nach wie vor die verschiedenen Balances der Adressen aufrechterhalten kann. Ich bin erst ein Freund der ganzen Sache, dass das anonym werden soll, seit diese Snowden-Geschichte aktuell geworden ist. Also ich habe immer schon vermutet, dass natürlich die verschiedenen Agenturen mehr wissen, als uns lieb ist, aber dass es dann doch so detailliert ist, das hat mich sehr hellhörig gemacht und ich muss sagen, das hat mich auch sehr erschüttert. Und seitdem bin ich ein großer Anhänger davon, dass Bitcoin an und für sich das ganze System so anonym sein muss, dass du nicht nachvollziehen kannst, nicht einmal wer an wen, sondern nicht einmal welche pseudonyme Adresse an welche andere pseudonyme Adresse.
Ich bin jetzt gespalten. Ja. Ich würde jetzt gern mit dir gesellschaftspolitische Debatte führen, dir sinngemäß vorbringen, Alter, die CIA, wenn das Einzige, was sie macht, das Eigentumsrecht beschneiden ist, dann ist mir das doch bitte wurscht. Das Eigentum, mein Gott, na. So, das wäre jetzt die Debatte, die ich gern führen würde. Ja. Allein. Viel interessanter und leider in eine ganz andere Richtung weisend ist die technische Seite.
Ja, wir haben nämlich noch ein großes
Die Teil technische
der schon, Geschichte aber, noch nicht angesprochen.
Es fehlt nur ein ganz wichtiges Ding, ja.
Also, bitte lass mal die ganzen politischen und gesellschaftlichen Implikationen
recht. Ja.
Die sind spannend, aber
für mich ist es spannender. Ehrlich gesagt auch so, dass ich, also für mich ist das ganze Bitcoin-Protokoll politisch neutral. Ob es so gedacht wurde oder nicht, weiß ich nicht.
Mich würde jetzt interessieren, wie soll bitte Anonymität da gehen? Also was würde das bewirken, also, dass die Keychain, die Blockchain.
Es gibt folgende Überlegung. Leistet. Der Christian hat ja vorher schon erzählt, dass eine Transaktion beliebig viele Eingänge und Ausgänge haben kann.
Okay.
Du könntest dir jetzt sagen, du suchst dir möglichst viele Leute, die mit dir gleichzeitig eine Transaktion durchführen wollen, weil es einfach zeitlich passt. Fasst dann 1000 oder 10.000 Eingänge von verschiedenen Leuten zusammen, machst eine Transaktion und generierst dann 1000 andere Ausgänge. Wie willst du jetzt den Connect machen von diesen, wer jetzt quasi die Verbindung von diesen 1000 Eingängen zu den 1000 Ausgängen hat? Jetzt momentan ist es so, dass eine Transaktion meistens so ist, du hast einen oder zwei Eingänge und einen oder zwei Ausgänge.
Ja,
da ist es dann leicht festzustellen, wie die Coins geflogen sind. Aber wenn du jetzt plötzlich 1000 Eingänge und 1000 Ausgänge hast, ist es nicht mehr möglich, da irgendwie nachzuvollziehen, welcher Eingang zu welchem Ausgang gehört. Das ist eine einfache Möglichkeit.
Das würde aber voraussetzen, dass in dem Moment, wo du das erste Mal spielst,
ja,
alle die 1000, die da mit dir mitspielen,
ja,
ganz klar in dem Ruch stehen, nicht viel was anderes wie chinesische oder italienische Restaurants zu sein, in denen nie wer sitzt, die aber trotzdem weiter florieren.
Das ist jetzt wieder politisch, Stefan. Das,
die würden dann in ungefähr demselben Ruch stehen, oder?
Meiner Meinung nach nicht, weil...
Also es hat dieselbe Art von...
Es erregt dieselbe Art von... Aber es ist trotzdem ein großes Problem, ja, weil diese 1000 Leute, die können, die müssen dann dieser einen Instanz, die diese Transaktion dann initiiert und signieren, soweit vertrauen, dass sie dann
und da gibt's das schöne,
Ausgang kriegen.
Da gibt es das schöne technische Feature der sogenannten Multisignatures.
Ist das jetzt das, heißt, das was noch
also
kommt?
Also erst, wenn alle Teilnehmer...
Erst wenn alle signieren, dann erst kommt die Transaktion zustande. Und das ist technisch super genial.
Ist das jetzt schon das eine Ding, was noch gefehlt hat?
Nein.
Das ist noch einmal ein extra Abgrund.
Das ist ein extra, das eigentlich jetzt erst im letzten halben Jahr und wahrscheinlich in dem Jahr ganz versteckt kommen wird. Es gibt das schöne Feature der sogenannten Multisignatur, das heißt, du kannst eine Transaktion so generieren, dass sie nur dann schlagend wird, wenn mindestens zwei von drei, oder immer die Zahlen kannst du aussuchen, aber als Beispiel zwei von drei Private Keys die Transaktion signieren oder drei von drei, wie auch immer du das machen willst, oder sieben von acht oder fünf von neun. Und das bietet extrem viele Möglichkeiten für zum Beispiel das, was ich gerade vorher erzählt habe, wo 1000 Leute eine Transaktion gemeinsam gestalten. Oder wir könnten auch sagen, wir haben gemeinsam eine Firma, der Christian und ich, wir haben ein Vermögen, aber Ausgaben können wir nur machen, wenn wir beide quasi auf den Knopf drücken, so wie bei der Atombombe. Ne? Das ist nicht möglich, dass einer quasi den Unhalt anrichtet.
Das heißt, das hat dann auch nichts damit zu tun, ob das Ziel der Überweisung ein Ziel ist oder sieben Ziele, sondern die Vorgabe ist, es müssen genau diese zwei privaten Keys unterschreiben.
Und sie müssen das gleiche Ziel verfolgen. Sie müssen beide...
Also ihr könnt nicht zum Beispiel sagen, wir haben hier 20 Zieladressen, die alle was kriegen.
Ja.
Wir unterschreiben jetzt beide und das geht dann los, sondern das muss schon auf ein Konto gehen.
Nein, es können schon auf 20 sein, aber es muss jeder vorher wissen, was genau am Ende der Transaktion wer bekommt. Und dann müssen alle das unterschreiben.
Okay.
Das ist
okay. Ja, das erscheint plausibel und auch nicht jetzt, weiß Gott, wie... revolutionär, aber ist natürlich sicher technisch spannend zu implementieren.
Naja, na absolut.
Was ist jetzt aber der fehlende Abgrund, den ich bis jetzt übersehen habe?
Der fehlende Abgrund ist das, wo das Mining ins Spiel kommt und die sogenannten Blöcke.
Ja, die zum Blockchain, wir haben immer
Blockchain,
von der Blockchain geredet. Wie zum Teufel sollen sie sich einigen, welche die richtige ist? Könnte ja irgendjemand versuchen zu beginnen, eine andere zu schreiben
als
alle anderen.
Das ist ganz wichtig.
Okay, das große Buch.
Wer behauptet jetzt, dass er derjenige ist, der das Buch fortführen darf? Weil es könnte sein, dass ich lokal in meiner Blockchain was reinschreibe und sage, das ist die Wahrheit und die nächste hat wieder was anderes. Und da muss es einen Mechanismus geben, wie sich alle, und das ist eigentlich das Revolutionäre an der Sache, computerwissenschaftlich gesprochen jetzt, wie sich alle diese dezentralisierten Instanzen auf eine Sache synchronisieren können und auf eine gültige Datenbank einigen können, ohne dass es eben jemand gibt, der im Zentrum sitzt und behauptet, ja, so ist es, sondern sagen entweder alle, ja, so ist es, oder sagen alle, nein, es ist nicht so. Ne? Und da ist eben dieses Mining.
Ja, bitte fragen
vor. Wobei noch das erste Kriterium für die Blockchain ist, was du vorhin gesagt hast, der erste Block.
Der erste Block, ja.
Der erste Block ist irgendwann einmal erfunden worden.
Genau.
Und alle Clients, die jetzt sagen, die behaupten, sie können Bitcoins ausgeben, haben drinnen reingeschrieben, das ist der erste Block.
Genau. Der erste Block ist unter Anführungszeichen sozusagen hardcoded, das ist quasi einmal programmiert worden. Und es steckt schon im Namen drinnen, Blockchain, es ist eine Kette von verknüpften Blöcken. Also ein Block erklären wir einfach mal einen Blog. Es ist so, es schwirren also diese Transaktionen herum. Ich habe dem Christian jetzt zum Beispiel einen Bitcoin überwiesen. Und jetzt wissen alle Bitcoin-Clients auf der Welt, okay, es gibt diese Transaktion. So, und jetzt kommen die Miner her. Die Miner nehmen diese verschiedenen Transaktionen, die jetzt gerade aktuell sind, und hauen die alle in eine große Kiste rein und versuchen, diese Kiste abzustempeln. Ich erkläre es erst einmal so.
Das ist ein Bild, das nicht wirklich zur Erhellung beiträgt.
Ja, es wird vielleicht...
Stempeln ist nicht schwierig.
Es wird vielleicht nur werden. Nur ist es so, dass dieses Stempeln leider mathematische Rechenaufgaben erfordert. Und warum auch immer, aber es ist so, dass nur alle 10 Minuten ungefähr jemand es schafft, den richtigen Stempel zu finden. Oder sagen wir mal, es ist irgendein schweres Puzzle, das...
Mit Stempel, meinst du jetzt authentifizieren? Ja, das ist wirklich so, das ist nicht
first. Genau, das steht am Ende. Also am Ende, ungefähr alle 10 Minuten, ist eine Kiste voll und ein Miner hat, warum auch immer, jetzt die Möglichkeit, die abzustempeln und sagt, alle Transaktionen in dieser Kiste, die stimmen, glaubt's mir, passt. Wenn diese Kiste voll ist und ein neuer Block generiert worden ist, dann schreibt es jeder im Netzwerk in seine Blockchain rein.
So, was ist aber, wenn in der Kiste was drinnen ist, was nicht stimmt, was du da gerade aus dem Finger gesaugt hast, wie du an Christian überwiesen hast?
Das geht eigentlich nicht, weil jeder Teilnehmende überprüft ja vorher schon anhand der Signatur und anhand der Blockchain, ob das jetzt stimmt oder nicht. Es geht jetzt
aber nur darum... zumindest theoretisch möglich, dass da Blödsinn drinsteht.
Blödsinn. Ist schon, aber du müsstest... Im Grunde könnte da eine illegale Transaktion drin sein? Oder?
Also eine illegale Transaktion in dem Sinn, dass sie jetzt falsch signiert worden ist, wird nie über der eigene Kernsoftware rausgehen, weil jeder die immer überprüft und sofort in der Blockchain sieht, das kann nicht sein. Also es kann nur für einen ganz kurzen Zeitraum vielleicht was drinnen stehen, aber...
Nur in dem Moment, das Ding ist, auf der einen Seite hast du die Möglichkeit menschlichen Irrtums, weil das überprüft ja zum Beispiel der Christian... Ist diese Überweisung valid, wenn er das kriegt?
Menschlicher Irrtum ist da nicht beteiligt. Das ist alles Software.
Du hast ja gemeint, man überprüft, ob die
sich... Ich rede jetzt von der Software, die das macht.
Okay, das heißt...
Das macht nicht der Mensch. Das macht die Client, das macht die Wallet
Software. Na gut, aber was ist... Aber die Geschichte ist ja die, falls ein Angreifer zum Beispiel schafft, in die Client-Software irgendwie reinzuschreiben, Überweisungen von der Adresse... werden immer akzeptiert, egal ob dort irgendwie Geld war oder nicht.
Du meinst, das sind deine lokale Version der Wallet-Software auf deinem Computer? Mhm. Dann ist es wurscht, weil du kannst die Transaktionen rausschicken, aber die werden nicht akzeptiert werden.
Werden nicht akzeptiert. Warum? Wer schaut die dann noch an, bevor es in das Kiste
kommt? Alle Knoten, die das weiterleiten sollen, überprüfen ja die Transaktion. Wenn sie jetzt nicht valide ist, wird die nicht weitergeleitet und stirbt sofort ab.
Außer...
Du schaffst es, dass du
fast einen Client verkaufst. Alle Knoten akzeptieren auch illegale Transaktionen.
Das heißt, du bräuchtest quasi einen Client, welcher genau an der einen Stelle drinnen hat, akzeptiere einen Schatz.
Irgendwas Illegales, genau. Und dann ist es natürlich so, wenn nur die Clients, die Überweisung tätigen, so illegal wären, dann wäre nicht viel passiert, weil eigentlich geht es darum, ob jetzt die meisten Miner auch diesen Scheiß akzeptieren würden.
Und wie kommen die Miner dazu zu akzeptieren? Die lassen ja nur ihr Kistel voll werden.
Genau, da gibt's jetzt noch, ich meine, okay,
deswegen habe ich nachgefragt.
Das mit dem Stempel war jetzt, das war jetzt die Metapher der Bestätigung. Aber es gibt dann nur eine Sache, was eigentlich das Minen ausmacht. Es ist so. Da müssen wir vielleicht mal auf Hashes eingehen. Vielleicht magst du das machen,
Christian. Ja.
Also, grundsätzlich ist es so, als Miner, du nimmst wirklich jetzt, das kann man sich symbolisch so vorstellen, du nimmst wirklich jetzt alle Transaktionen, fasst die zu einem Block zusammen und machst dann aus diesem ganzen Block einen sogenannten Hashwert. Das ist nichts anderes als eine Zeichenkette mit einer bestimmten Länge.
10 Euro Programm und so.
Das ist das andere, ja. Und wenn wenn diese Zeichenkette unter einem bestimmten Grenzwert ist, dann ist der Block gelöst. War das jetzt
einigermaßen verstanden? Naja, was nutzt uns das so für die Frage, ob jetzt da vielleicht so eine verbotene Transaktion
das drin hat er mit ist? Dem jetzt,
Ja, wir wollen ja noch immer wissen,
okay, wie wir das, verstehe
das perfekte nicht. Verbrechen
nein, 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 können. Nein, so. Das perfekte Verbrechen ist, das ist schon eine gute Frage. Allerdings ist, also es ist schon wichtig, zuerst darauf einzugehen, wie so Blöcke zusammengebastelt werden, wie sie dann eben auch abgestempelt werden, wie der Max gesagt hat, damit sie von anderen Clients dann akzeptiert werden können, zumindest im Prinzip.
Ja.
Und das ist halt so, die Transaktionen werden zusammengefasst, jede und es werden so Hash-Werte gebildet. Und eine Hash-Funktion ist eine Funktion, die aus einer beliebigen Nachricht eine Zahl einer bestimmten Länge macht. Und wenn sich irgendwo eine klitzekleine Kleinigkeit ändern würde, würde die Zahl, die unten rauskommt, komplett zufällig anders sein. Also,
okay.
Genau, also man kann es nicht richtig vorhersagen, wie das ist. Es ist wirklich verdammt schwierig auch, zwei verschiedene Nachrichten herzustellen, die denselben Hashwert haben. Und es ist genauso schwierig, eine Nachricht herzustellen, die einen Hashwert hat mit bestimmten Eigenschaften, also mit mit einer bestimmten Zahl.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann keinen Hashwert fälschen, weil das genauso schwierig ist, wie von vornherein irgendeinen Scheiß zu machen.
Genau, genau, du kannst auch nicht vorhersehen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte diesen und jenen Hashwert erzeugen und das ist mein Input dafür. Das ist quasi statistisch unmöglich.
Also das ist
das etwas, Einzige,
was 2040 dann mal gehen wird.
Möglicherweise. Und das Einzige, was du machen kannst, und das ist nichts anderes, ist das Mining, ist einfach ausprobieren. Und zwar, der Miner macht nichts, der nimmt nichts anderes, als diese ganzen Transaktionen zu nehmen und tut zusätzlich dazu ein paar Zufallszahlen rein und schaut, was kommt am Schluss, wenn er alles das zusammen hasht, was kommt für ein Hashwert raus. Und versucht, mit diesem Hashwert quasi einen bestimmten Grenzwert zu unterschreiten, der sehr, sehr schwierig zu erreichen ist und immer schwieriger wird. Das ist nichts anderes als Lotto spielen. Der macht Milliarden von Operationen pro Sekunde und irgendwann einmal schafft es irgendjemand auf der Welt, diesen unteren Hashwert zu unterschreiten, und sagt dann, juhu, ihr habt es geschafft. Es ist nichts anderes, als das künstlich extrem schwierig zu machen, damit es nicht jeder machen kann. Das ist eigentlich alles. Ne?
Ich habe schon verstanden, aber ich will nach wie vor, natürlich will ich das nicht wirklich, Satire, aber ich denke nach wie vor darüber nach, wie ich das ganze Netzwerk knacken kann, als ja. Unfähiger.
Es fehlen noch ein paar Regeln.
Ja.
Also wir haben jetzt so das, was der Max beschrieben hat, das ist die Difficulty, einen
genau, Hash ja.
zu besprechen, die Schwierigkeit, ja. die ist dadurch definiert, ich glaube, die Anzahl der Nullen, die vorne im Hashwert stehen müssen. Also momentan sind es 10 oder was? 8? Keine Ahnung. Irgendwas in der Art. Die Difficulty wird von Zeit zu Zeit ausgerechnet von den Clients.
Genau, die wird alle so und so viele Blöcke einfach neu generiert. Und zwar so, dass im Schnitt alle 10 Minuten statistisch ein Block entsteht. Also wird einfach geschaut, wie lang hat es statistisch über die letzten, weiß ich nicht, 10 Tage gebraucht. Aha, es war kürzer als 10 Minuten, es sollte aber eigentlich nur 10 Minuten dauern. Wir müssen die Schwierigkeit erhöhen, damit es für jeden Miner schwieriger wird, den Block zu lösen, damit wir wieder auf die 10 Minuten kommen.
Und das macht wiederum nicht irgendwo ein zentraler Server, der irgendwo steht,
sondern... Das macht das Netzwerk der Software. Das
ist okay.
Also alle Leute, die meinen. Und dann kommt jetzt, da kommen jetzt die Angriffsszenarien raus und auch das künstliche Schwermachen. Ja? Es gibt nämlich dann noch die Regel. Welche Blockchain wird akzeptiert, Max?
Die längste Blockchain.
Die längste. Die längste Blockchain, die nur aus legalen Transaktionen besteht.
Was wir wiederum nur wissen, weil sie nur abgestempelt sind.
Weil die Software das jetzt behauptet, deine. Ja, deine okay. Die Blockchain, von der deine Software behauptet, dass sie nur legale Transaktionen hat. Und wo die ganzen Regeln der Difficulty, wie sie eben waren, berücksichtigt worden sind. Also
ja.
Die längste davon, die wird akzeptiert als das große Buch.
Genau.
Gut, das heißt, man muss, wenn man bescheißen will, muss man in dieses Buch einen Schaß einbringen.
Muss man in dieses Buch einen Schaß einbringen, aber einen Schaß einbringen würden nur Miner, die kompromittiert sind von dir.
Oder wenn eben der Großteil der Clients Blödsinn drin.
Und noch dazu, ein Großteil der Clients müsste das auch noch akzeptieren.
Genau.
Das noch dazu, ja.
Aber nee, was ich nur meine ist, das Potenzial ist einfach da. Das in dem Moment, wo die Chain kompromittiert ist, funktioniert ja das ganze Vertrauenssystem nicht mehr, oder?
Also es gibt das Szenario da 51% Attacke. Das heißt, derjenige, der mehr als 50% der Rechenleistung im Mining-Netzwerk hat, kann quasi die Blockchain kontrollieren. Ob man das jetzt kompromittiert nennt, ob man das jetzt die längste Kette gilt immer.
Man könnte zum Beispiel einfach nur bestimmte Transaktionen überhaupt nie reinnehmen.
Genau.
Einfach sagen, die nimm ich nicht.
Wenn du 51% der Rechenleistung hast,
das nur meiner, legale Transaktionen,
kannst du quasi bestimmen, welche Transaktionen du in die Schuhschachtel reinholst und manche lässt einfach draußen, wenn du nicht möchtest.
Und die passieren dann auch nie.
Die passieren dann nicht,
ja, genau. Die sind einfach, werden nicht berücksichtigt, kommen nicht ins Buch rein.
Und also, ist das von vornherein so abgezielt gewesen, dass es quasi einen Zwang gibt, keine Monopole zu bilden? Oder wird das billig in den Kauf genommen, dass sich ein Monopol vielleicht schon mal bilden wird?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich persönlich halte es für ein reales Bedrohungsszenario. Vor allem deswegen, weil sich die Leute über die Zeit hinweg zusammenschließen in sogenannten Mining Pools. Weil wenn man heute sagen möchte, man möchte quasi selber minen, ist es fast unmöglich. Am Anfang war es leicht. Alle 10 Minuten entsteht der Block. Am Anfang haben vielleicht 100 Leute mitgemeint. Okay, jetzt geht sich aus, dass du irgendwann einmal am Tag einen Block bekommst und die Belohnung dafür. Inzwischen sind es Tausende und Abertausende und zigtausende von Leuten. Das heißt, wenn du alleine meinen würdest, müsstest 5, 10 Jahre, wie auch immer, wie lange warten, bis du eine Belohnung bekommst. Deswegen schließen sich die Leute zu sogenannten Mining Pools zusammen. Und diese Mining Pools waren schon oft, also einige davon schon oft schon an der Grenze, dass sie 30-40% der Rechenleistung des Netzwerks gehabt haben. Also das ist definitiv meiner Meinung nach ein Szenario, das das ganze Netz bedrohen könnte. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es andere Leute, die sagen, überhaupt kein Problem, der Markt reguliert das von selber. Sobald die Leute sehen, dass das mehr als 50% werden könnten, ziehen die Miner natürlich von dort ab, weil sie wollen sich das eigene Geschäft auch nicht torpedieren. Es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass man da in der Richtung auch noch Verbesserungsbedarf hat.
Ja. Wenn ich mal jetzt. Aber der Angriff mit dem von einer bestimmten Adresse, die halt sehr viel Bitcoins hat und die würde die jetzt gern verkaufen und man nimmt die einfach nicht in die Blockchain auf. Ja? Das ist schon ein ziemlich fieser Angriff. Man könnte da sicher auch irgendwie Gewinn rausschlagen. Ne?
Klar.
Aber da müsste man halt wirklich einfach ständig und die ganze Zeit die längste Blockchain haben,
genau,
und was, die alle nicht mit reinnehmen.
Was auch sehr schwierig ist. Wobei man muss sagen, wenn man jetzt mehr als 50% der Rechenleistung hat, heißt das ja nicht, dass man dann ständig die neuen Blocks generieren
kann. Wobei wie wird sich die Länge einer Blockchain, wie rechnet sie die nochmal aus? Weißt du das zufällig?
Die Länge der Blockchain errechnet sich jetzt eben nicht durch die Anzahl der Blocks, sondern durch die kombinierte Difficulty, die man von oben bis unten durchrechnet. Das ist, also die Länge ist eigentlich eh der falsche Ausdruck.
Aber
vielleicht ist das jetzt schon ein bisschen zu technisch, kann
das
sein?
Nein, das ist hochinteressant und okay. Voll spannend und es hütet vor allem ab, dass wir die 100. Schrebergartenpolitische Diskussion irgendwo zwischen Liberalismus und Sowjetnostalgie führen,
okay.
Die unsere Hörerinnen und Hörer eh schon nicht mehr wollen.
Wobei das Thema dafür auch sehr geeignet wäre.
Ja, aber ich weiß, aber ich habe deswegen gerade vorher gesagt, man könnte ja jetzt, ja. Aber machen wir doch lieber das Technische. Okay. Eine ganz banale Frage habe ich noch. Wenn ein Bitcoin,
ja,
irgendwas bei ein paar tausend Euro wert ist, wie du vorher gesagt hast. Also du hast irgendwie gemeint, die 70 Bitcoins von damals hättest du noch gerne, weil das wären 10.000 Euro.
Und jetzt sind es ungefähr 500 Euro. Momentan pro Stück.
Was ist dann, du kannst doch auch geringere Mengen an Geld herumschieben als
500
Euro. Wie heißt das dann? Ist das dann ein halbes Bitcoin oder ist das dann 50 Bitcent oder?
Ja.
Wie heißt das?
Da gibt's schöne Namen dafür. Also grundsätzlich kannst du einen Bitcoin unterteilen in 100 Millionen kleine Stücke. Also du hast 0,00...
Millionen.
Also 8 Nullen und dann hinten ein 1er dran. Nein, 7 Nullen und ein 1er dran.
Okay.
Ein 100 Millionstel Bitcoin ist momentan die kleinste Einheit und hat den Namen Satoshi. Benannt nach dem Erfinder. Oder dem... Okay. Man glaubt, dass es der Erfinder ist.
Okay.
Das heißt, du hast in Wirklichkeit 21...
Das sind ungefähr 10 Cent oder so.
Ah, das ist viel, viel weniger.
Okay, keine Ahnung.
Das sind Tausendstel eines Cents.
Da wirst du merken, ich war in Mathematik wirklich gut.
Also dividier 500 Euro durch 100 Millionen und dann bist du beim Wert von einem Satoshi. Ja. Und das ist wieder eine schöne Eigenschaft von Bitcoins. Du kannst Mini-Beträge verschieben. versuche jetzt einmal über PayPal oder wie auch immer nur $1 zu verschicken, da kommt nichts mehr an, weil die Gebühren einfach zu hoch sind. Im Bitcoin-Netzwerk kannst du potenziell einen Satoshi verschicken, das heißt, es wird sich niemand freuen über diese kleine Menge von Wert, aber es ist möglich. Ne?
Es wird sich niemand freuen, weil es mehr Arbeitsleistung
vom momentan, vielleicht ist es ja irgendwann mal was wert, der Satoshi. Man weiß es nicht.
Aber okay, zweite Frage, zweite von den einfachen Fragen.
Ja.
Wir sitzen hier in einem circa 30 Quadratmeter Raum,
ja,
der 3,50 Meter Deckenhöhe hat, was schwer zu beheizen.
Wie viele Bitcoins passen da rein?
Nein, wenn ich das Ding jetzt so zweimal die Wandlänge mit Rechner vollstellen würde,
ja,
zu meinen,
ja,
wann wird sich die Investition rentiert haben? Die Investition in die Rechner, die ich da reinstelle.
Naja, das kommt immer davon.
Du meinst jetzt explizit Rechner? Also wirklich normale
CPU-Rechner? Nein, ich meine, Rechner, ich kenne mir nichts aus, aber wenn ich...
Dann ist die Antwort nie.
Nie, ja. Also mit Desktop-Computern...
Okay, nie. Da gibt es optimierte Maschinen.
Genau, also es ist interessant. Bitcoin gibt es seit 5 Jahren, aber in Wirklichkeit ist ein Jahr in Bitcoin-Zeitrechnung erlebte 5 bis 10 Jahre in der realen Zeitrechnung. Denn was sie da jetzt allein technologisch schon getan hat, ist unglaublich. Also 2009, 2010, Anfang 2011 maximal, hat man noch mit herkömmlichen Desktop-Rechnern minen können. Aber wie wir wissen, die Difficulty steigt, die Schwierigkeit steigt, je mehr Leute teilnehmen am System. Deswegen ist es irgendwann einmal nicht mehr gegangen, weil hunderte und aber hunderte und tausende Leute mitgemacht haben. Dann haben die Leute angefangen, mit Grafikkarten zu minen. Die haben nämlich genau diesen Hashing-Algorithmus, warum, weiß ich jetzt nicht, können die einfach um eine Potenz besser oder mehrere Potenzen besser als CPUs. Haben die Leute angefangen, die Gamer-Grafikkarten zu kaufen. Die Gamer haben sich geärgert, weil auf eBay bestimmte Grafikkartentypen extrem teuer gewesen sind, weil die Leute mit gemeint haben. Okay. Irgendwann war das auch aus. Das hat nur ungefähr ein Jahr gebraucht. Dann haben sie FGBAs verwendet. Das sind so Field Programmer Gate Arrays. Ich weiß nicht genau, wie
abkürzen. Field Programmer Gate Arrays.
Genau. Programmable.
Programmable, genau.
Field Wurscht, es klingt sehr
sexy. Da haben sie Software auf Chips gespielt, die quasi nichts anderes macht als diesen Mining-Algorithmus. Und dann der letzte Stufe, wo wir jetzt gerade sind, sie haben angefangen, eigene Chips zu entwerfen, wo auf der Chip-Struktur dieser Mining-Algorithmus schon so in den Schaltkreisen drin ist, dass du nichts mehr anderes damit machen kannst, außer Bitcoin-Mining betreiben. Das ist eigentlich die blödeste Maschine der Welt, die kann nicht einmal 2 und 2 addieren, sondern die kann nur diesen einen Hashing-Algorithmus machen. Wenn du dir jetzt von denen die ganze Wand vollkaufen würdest, was aber einiges an Euro kostet, könntest du natürlich ordentlich Bitcoins generieren.
Eben, und wann hätte sie das rentiert?
Darauf kann ich keine Antwort geben, weil sie das
innerhalb... Aber es gibt spezialisierte Seiten, die dir das versuchen anzubieten, diese Prognose.
Genau, nur auf spezialisierte Seiten, die mir Prognosen anbieten, ob das jetzt Gold, Granderwasser oder Bitcoins ist, gebe ich weniger als auf dich, Christian, mein Finanzsachverständiger.
Nein, also das ist
auch so. Markant. Grundsätzlich ist es so, dass dieses ganze System aus Mining und Geld verdienen mit Meinung ja eigentlich selbstregulierend sein sollte. Immer dann, wenn es so viel Geld bringt, so, steigen natürlich klarerweise mehr Leute ein. Bis wir mal Equilibrium haben und die Leute merken, okay, man kann nichts mehr damit verdienen und es hören wieder welche auf. Dann wird es wieder interessanter, weil man die wieder verdienen kann und es kommen mehr. Also wir sind eigentlich schon am Punkt, wo wir an so einem Gleichgewicht sind. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ob sie es auszahlen nicht.
Dann ist natürlich das auszahlen. Mich hätte interessiert, von was für Geldbeträgen wir da reden.
Und dann ist noch das einzige Paradox, eine Firma, die so einen Chip herstellt, die könnte ihn dir verkaufen, könnte aber auch selber meinen.
Genau, natürlich. Das ist auch die Frage. Warum soll er den Goldesel verkaufen? Warum verwendet er den Goldesel nicht selber? Ne? Das ist eh schwierig.
Ja, sie könnten mir verkaufen, und zwar nicht für Geld, sondern für Prozentsatz von mir zu erwirtschaften Bitcoin. Und dann sind wir, was dein Selbstregulativ betrifft, ja, mitten in Tragedy of the Commons, Beginn des Kapitalismus.
Ja.
Primäre Akkumulation. Jada, jada. Hurra.
Möglicherweise, ja.
Na, primäre Akkumulation stimmt nicht, aber ja.
Ja. Um die Frage von vorher noch zu beantworten, du kannst dir jetzt um 2000 Euro einen Hardware-Miner kaufen, wenn du möchtest. Die Frage ist, wie viele Bitcoins wirst du über die nächsten Monate, wo sich das Ding nur rentiert, bis es mal einfach zu schwach wird, erzeugen? Und wäre es nicht gescheiter, einfach um 2000 Euro jetzt Bitcoins zu kaufen? würdest dann ja nicht mehr dafür bekommen.
Das heißt,
aber die Frage müsstest du dir meiner stellen.
Das heißt, das, was da gerade stattfindet, ist ein technisches Wettrüsten?
So kann man sagen, genau.
Der Kapitalismus erweist sich erneut, selbst wenn er nicht vom Staat als ideellem Gesamtkapitalisten geleitet wird, als Triebkraft des technologischen Fortschritts und gleichzeitig Motor der Verblödung des technisch Vorhandenen, wie du mir gerade bildhaft geschildert hast.
Ja.
Und wir haben ein unglaublich langes Pflaster gemacht. Mir, liebe Leute, raucht der Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht.
Ja, wir sind noch ähnlich. Nicht bei ganz zwei Stunden.
Ebenso.
Und wir haben noch ein kleines Problem.
Weil wir sind noch überhaupt nicht beim Ende, gell?
Ein kleines Problem, das ich noch habe. Ich weiß nämlich selbst nicht genau, wie es ist. Wenn ich jetzt da sozusagen einen Block gemeint habe, momentan darf ich dann 25 Bitcoin
claimen.
Genau. Das heißt, ich schreibe einfach eine Transaktion zu diesem Block dazu, wo aus dem Nichts heraus 25 Bitcoins an meine Adresse überwiesen werden.
Genau.
Und alle Clients sind programmiert, diese 25 Bitcoin aus dem Nichts auch zu akzeptieren.
Ganz richtig,
ja. Okay, und damit ist auch gesagt, wo die herkommen dann.
Genau.
25 Bitcoin sind momentan...
mal 500.
Okay.
Also 10.000 Euro.
Cool. 2.000.
Ungefähr.
Cool. Momentan.
Genau.
Genau.
Und damit haben wir, glaube ich, die Technik wirklich fast... Ganz.
Und die war wirklich spannender als die gesellschaftspolitische Diskussion dazu. Und das wundert mich mehr, als dass ihr es geschafft habt und dass du, lieber Maximilian, geschafft hast, mir Bitcoins zu erklären. Sag mir noch schnell, der du auch Musiker bist, gibt es dich irgendwo in absehbarer Zeit mal zu hören?
Live? Definitiv nicht.
Aber auf deiner Webseite, die da heißt?
Hellermaximilian.com.
Hellermaximilian.com.
Genau.
Ich hätte gern irgendwann einmal, wenn wieder Zeit vergangen ist und wir wieder andere Themen gemacht haben und die Hörer das nicht langweilig finden, die gesellschaftspolitische Seite dieser Diskussion auch geführt auf Pflaster.
Das ist interessant, ja.
Boah, ja, aber da fangen wir an, wo? Aber
ja, der Markt reguliert sich nicht
selbst. Aber meine Erzählweise von Bitcoin momentan sind wirklich, das, was sich vom Geld unterscheidet, ist, dass es eine eindeutige Werteinheit ist. Also es wird nicht gelistet in Bitcoins. Was es für mich dadurch ist, ist ein Transaktionsservice, ein dezentrales, das nicht kontrollierbar werden kann.
Ja.
Und eben sozusagen die Kosten von neuen Bitcoins sind irgendwie äquivalent, was das Volumen des Kosten des Minings angeht.
Das ist das von dem Wort gedeckt vorher ganz gut beschrieben worden.
Vielleicht sogar, aber es ist natürlich nicht wirklich
gedeckt. Es ist meiner Meinung nach genau umgekehrt. Also
oder es ist genau, stimmt, es ist genau umgekehrt. Es ist je nachdem, wie viel das Bitcoin wert ist, desto viele Leute meinen.
Genau.
Wenn es mehr wert ist, meinen mehr Leute. Wenn es weniger wert ist, meinen weniger Leute. Ja. Okay, gut, dann ist es das nicht.
Aber
es
ist sogar am Ende. Ich habe gedacht, ich habe
es. Liebe Hörerinnen und Herren, wir stellen uns jetzt vor, wir wären eine ORF-Sendung von ca. 1960 und ihr redet weiter und wir blenden langsam aus.
Wir rauchen weiter unsere Zigaretten.
Und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörer und Hörer. Ich bin gespannt darauf, ob ihr uns Mails darüber schreibt, wie das mit euch in den Bitcoins ist, ob ihr bei den Diagonale-Filmen gewesen sein werdet. Max, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung, sehr gerne.
Christian, danke fürs Auskennen.
macht Spaß, dieses Bitcoin-Ding, ja.